tell them we won the league. Tell them we won the league, my G. We won it. Granit, you came from Arsenal and you won it here. Champions! Champions!
Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Tipico Sportwetten.
Das Original.
Da ist schon wieder Montag. Montag nach dem 29. Spieltag und Montag nach dem 29. Spieltag kann ich nur verarbeiten mit Bench. Moin Bench.
Servus Janni, dankeschön. Was für ein herzliches, für ein warmes Willkommen hier heute.
Ja, ich brauch dich.
Okay, ich brauche dich auch heute. Wir sind beide ein bisschen angeschlagen. Wir brauchen uns heute gegenseitig.
Ey, ich werde auch gefühlt nicht mehr gesund. Ey, das fuckt mich richtig ab. Also, liebe Hörer, wenn ihr zum ersten Mal den Podcast hört, so hört normal, hört sich meine Stimme nicht so an.
Ja,
aber
nee.
Es ist einfach Grind. So als hätten wir gestern mit Jeremy Frimpong
gefeiert.
Mit Jeremy Fragrance und Jeremy Frimpong einfach gefeiert.
Ja, Mann. Ich hätte auch richtig, also mit Jeremy Frimpong hast du aber, glaube ich, auch sehr viel Spaß so. Das, also am nächsten Tag merkst du auch dann, dass du mit ihm Spaß gehabt hast, aber die Nacht ist, glaube ich, sehr anstrengend, aber mit sehr viel Spaß verbunden.
Ja, wenn Hörer es nicht gehört haben oder rausgehört haben aus dem Intro, das war Jeremy Frimpong, das waren Ausschnitte aus seinem Instagram Live. Und das, also Mensch, wir können ja gerne erstmal über die Meisterschaft reden, weil das ist momentan das, was alle beschäftigt. So, ja, wir reden heute primär über Kickbase, Titel 2000er auf Ansage. Ist was heute aus dem Meeting, das wir heute Morgen hatten, entstanden ist. So, jeden Montagmorgen setzen sich die schlauesten Köpfe bei Kickbase zusammen an einen Tisch und entwickeln die Inhalte der Woche, was schon würde ich besagen. So, ja, wir sprechen auch am Freitag schon, eine Woche davor drüber, aber inhaltlich, so ist auf Detailebene, machen wir das primär montags. Und das Erste, was unser lieber Kollege Anton gesagt hat, so, was, Leute, lass mal nicht über so viel über Leverkusen reden. Was ist wirklich Kickbase-relevant? Und dann hat Anton gesagt, das ist der nächste Spieltag, weil da ist ein 2000er auf Ansage easy möglich. Und ja, das hat mich natürlich hart getriggert, weil das wollen wir challengen und das machen wir heute auch primär.
So machen wir es. Aber du hast es schon gesagt, vielleicht einmal ganz kurz vorneweg, so dann, ich will jetzt nicht sagen, haben wir das Thema durch, weil natürlich muss man es schon irgendwie appreciaten und vor allem haben uns die Leverkusen ja auch einfach auf dem Platz viel Spaß gemacht bisher diese Saison. Deswegen, ich will es jetzt nicht unter den Teppich kehren, aber ich glaube, ihr hört jetzt nicht alle rein, um von uns jetzt hier 20 Minuten nochmal vorgekaut zu bekommen, wie geil die Fußball spielen und so. Ich glaube, das haben wir zu Genüge besprochen. Trotzdem würde ich es für mich so, diese Meisterschaft, die jetzt fix ist, einfach mal verbuchen unter, und das habe ich gestern bei einem Content-Creator, so bei einem Fußball-Creator, dem ich so ein bisschen folge, aufgeschnappt, der auch so meinte, ey, so sicherlich gibt es geilere Szenarien, jetzt sage ich mal für Fußballromantiker, die sagen, ey, so Leverkusen ist jetzt vielleicht auch nicht das geilste Konstrukt, dem man irgendwie alles gönnt und keine Ahnung was, und ja, man kann an allem jetzt irgendwie wieder was zu meckern haben, und wenn schon nicht Bayern wird, so warum muss dann Leverkusen oder sonst was irgendwie sein, so aus der Richtung Verein. Trotzdem finde ich, ist das jetzt aber auch einfach ein Punkt, wo man dann einfach mal das Sportliche sein lassen kann und Leverkusen halt einfach nur kranken Respekt für diese Saison und diesen Run bis Spieltag 29 zollen sollte, weil das ist einfach wirklich in den letzten Jahren, also ich kann mich nicht daran erinnern dass uns in den letzten 3, 4, 5 Jahren irgendeine Mannschaft in der Bundesliga so viel Spaß gemacht hat, auch aus Kickbase-Sicht, wie Leverkusen in dieser Saison.
VfB Stuttgart dieses Jahr.
Ja, macht mir auch extrem viel Spaß. So.
Ja, ich sehe, was du gesagt hast.
Da hast du mich jetzt natürlich direkt wieder mit Stuttgart, aber
nee, du liebst sie auch inzwischen. Also, nee, ich liebe die auch inzwischen.
So ist ja, so ist richtig. Nee, aber also Leverkusen ist einfach das, was die dieses Jahr da aufspielen, und auch wie dieser 29. Spieltag und dieses 5-0 gegen Bremen jetzt nochmal lief, ist halt einfach nur die logische Konsequenz aus allem, was wir davor schon gesehen haben, die Saison. Und deswegen Props auf jeden Fall für das, was die da geleistet haben dieses Jahr, von Rolfes über Alonso bis zum ganzen Team und allem drum und dran. Also es ist schon Wahnsinn, was die aus der Truppe gemacht haben.
Ja, und Kickbase-technisch, ich glaube, warst du, so Szenario gestern, was ist der größte Hate-Verein von Leverkusen? Ist es Köln, die größte Rivalität?
Ja, würde ich sagen.
Stell dir vor, Kölner ohne Leverkusen im Team dieses Jahr in Kickbase, muss ich scheiße anfühlen.
Tough, sehr tough.
Aber auch mit der Kölner-Rolle noch. Genau, wir müssen mitfühlen mit allen, die vielleicht auch nicht den geilsten Tag gestern hatten.
Ja.
So, Beispiel Bremer, Das war, also du hast gestern auch die Meisterschaftsfeier gesehen, nehme ich an.
Ja, ich habe ein bisschen reingeguckt.
Ja, das hat mich so ein bisschen gestört, dass die Bremer dann so ein bisschen die Leverkusen das gar nicht gegönnt haben in der Situation.
Ja.
Also klar, als Auswärtsfan bist du auch so ein bisschen auf Krawall wahrscheinlich und auf Anti-Heimteam, aber das hat mich so ein bisschen gestört. Aber ich weiß auch nicht, wie ich wäre, wenn ich da jetzt gewesen wäre. Ja,
aber das ist, glaube ich, auch genauso dieses Ding, was ich jetzt so, was ich eben meinte mit diesem, so natürlich kann man jetzt an allem wieder irgendwie was zu meckern finden,
genau,
und
richtig,
kann jetzt dran
richtig
rummeckern, dass das Szenario nicht das geilste war, dass es jetzt Leverkusen wird oder so. Und ich glaube, an genau dem ziehen sich dann halt auch so, ich sag mal jetzt so, die Bremer, die irgendwie sich viel damit beschäftigen und irgendwie eine Meinung zu Leverkusen haben, die jetzt vielleicht nicht unbedingt positiv ist, dann in der Situation, wenn du dein Team verlieren siehst, kriegst du ja noch eine 5-0-Reise, bist irgendwie generell schon gefrustet. Bremen ja in den letzten Wochen auch echt nicht allzu erfolgreich. Ich glaube jetzt nicht, dass sie nochmal richtig unten reinrutschen. Dazu sind zu viele Teams dazwischen, aber so richtig safe kannst du dich auch noch nicht fühlen. Und dann da irgendwie die Meisterfeier mitzuerleben und da irgendwie, wie gesagt, so abgefertigt zu werden nochmal. Das ist, glaube ich, was dann schon dazu einlädt, dass du irgendwie emotional nochmal so ein bisschen gefrustet bist. Aber so, das ist halt genau was ich eben meinte. So, finde ich auch schade, dass es dann irgendwie eher so in die Richtung ausschlägt, als dass man halt einfach jetzt nicht vor Ort die Meisterschaftsfeier von Leverkusen genießt, aber die halt einfach ihr Ding machen lässt und die Heimreise antritt und gut ist.
Ey, weißt du, woran ich gerade denken muss?
Nee.
So, wir spielen ja noch gegen Leverkusen im Pokalfinale.
Oh.
Und jetzt sage ich das so hier am Podcast-Mikro, so mit so, als so ein Mensch würde ich ja niemals sein.
Ja.
Ey, ich weiß nicht, was ich machen werde, wenn Lautern da 7-0 abgefertigt wird, eventuell. Also möglich ist ja generell jeder Ausgang, aber am wahrscheinlichsten ist ja genau dieser Ausgang. Ja. Und dann werde ich sicherlich auch traurig, pisst,
ja,
womöglich aggressiv sein.
Ja.
Und dann soll Jeremy Frimpong einmal meinen Torjubel nachmachen.
Ja, also natürlich ist es irgendwo verständlich, aber ist jetzt, glaube ich, auch nichts, was man überdramatisieren muss. So, von daher, ja, Glückwunsch an Leverkusen, geile Saison. Macht bitte noch ein paar Spieltage so weiter und holt mir meine Punkte und dann ist auch gut.
Wie machen die denn weiter, Bench? Weil das war ja schon mal der Schock gestern, ging ja schon echt vor Anpfiff los, Aufstellung kam raus, schickt die Startelf Grimaldo und die Startelf. So, die können deutscher Meister werden. Ich dachte, zwischenzeitlich im Spiel dachte ich, boah, Alonso, Killer-Move. Der wollte so die Startelf nach Abpfiff haben, wie die ganze Saison gespielt haben. Und das dachtest du es auch, Bench?
Ja, das habe ich. Also,
genau.
Ja, nachher, sorry.
Ich wollte nur sagen, bis Chaka ausgewechselt wurde. Da habe ich gedacht, so, Digga, Alter, Respekt, den doch wenigstens noch.
Ja.
Also, aber ich muss halt auch an Donnerstag denken.
Das Ding ist, also, du meinst eben, ich glaube, du hast dir versprochen, dass Schick nicht startet. So, das war ja eigentlich relativ wahrscheinlich sogar aus meiner Sicht. Aber
wie jetzt, aber genau, Grimaldo? Habe ich gesagt, Schick und Grimaldo?
Du hast Schick und Grimaldo gesagt. Ja, du meinst
Wirtz.
Und Grimaldo. Ja, klar.
Wirtz.
Ja, aber da dachte ich auch so, am Anfang dachte ich erst noch, ja, bitter, weil Grimaldo und Wirtz habe ich natürlich auch beide in ein, zwei Ligen irgendwie und ein bisschen ärgerlich. Ich habe eher sogar damit gerechnet, dass Chaka vielleicht mal rausrotiert von Anfang an.
Das wäre mal geil aus Kickbase-Konkurrenz. Ich will immer feiern.
Aber so wie die Startelf dann aussah, dachte ich auch, okay, es wird auf jeden Fall passieren, dass ein Grimaldo auf jeden Fall seine Minuten kriegen wird, dass ein Wirtz seine Minuten kriegen wird und so. Also, dass alle in diesem Meisterschaftsspiel auch nochmal ihre Minuten bekommen, die halt jetzt vielleicht nicht, also so, keine Ahnung, ohne dass das jetzt blöd klingen soll, aber einen Arthur, der irgendwie zwei Drittel der Saison verletzt war, den musst du jetzt nicht unbedingt noch als Aktiven in dieser Partie unterbringen, aber so einen Grimaldo da jetzt 90 Minuten auf der Bank sitzen zu lassen, wäre schon komisch gewesen. Deswegen, mir war es relativ klar, dass sie schon alle ihre Minütchen noch kriegen werden, habe natürlich dann auf möglichst viele gehofft, dass Wirtz dann natürlich so eine zweite Halbzeit spielt, so das, ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, aber also habe ich auch gerne mitgenommen, logischerweise. Aber es war, glaube ich, so von vornherein der Gedanke von Alonso, so die Jungs, die natürlich wie alle im Team Anteil am Erfolg haben, aber vielleicht ein bisschen mehr dann als andere, dass die alle auf ihre Zeiten kommen an dem Tag.
Ja, das ist ja schön. Jetzt haben wir haben gesagt, wir wollen nicht drüber reden, jetzt haben wir doch die letzten 6 Minuten drüber geredet. Bench, wir sprechen heute primär, also klar werden wir natürlich auch den Spieltag aufarbeiten und über den Spieltag selbst reden. Aber die Frage, die eigentlich immer als erstes kommt, Bench, habe ich vergessen oder war gar nicht so relevant. Aber du hast schon gesagt, dein Wirt saß auf der Bank, hat dann trotzdem noch hinten raus seinen MVP geholt. Wie lief denn der Spieltag bei dir?
Ja, um es kurz zu machen, also in meiner privaten Liga ist dieses Jahr nur Platz 3 das Ziel. Da sind die ersten zwei einfach auch, muss ich anerkennen, zu stark diese Saison. Und da lasse ich im Moment so ein bisschen abreißen. Also es sind jetzt, glaube ich, so 600 Rückstand nach einem Wochenende, wo ich mit 1000 ordentlich, aber jetzt nicht gut war.
600 Rückstand und du ziehst deinen Schwengel ein?
Ja, nee. Da ist schon noch alles drin, aber aha, es war die letzten Wochen die ganze Zeit ein Ding von 3., 4., 5. War in einer Range von 200 Punkten oder so und jetzt bin ich halt 600 dahinter, habe ein bisschen abreißen lassen diesen Spieltag. Da ist schon noch alles drin, aber es lief nicht gut so in der Konstellation diesen Spieltag.
Direkt mal nachgefragt, Bench, ja, bevor wir zu den anderen Ligen gehen, wie viel Rückstand ist aufholbar in, jetzt sag mal Szenario durch, was ist 8. Liga, 10. Liga, was zockt ihr?
Ich glaube 11. Liga, warte mal. Es ist eine 11. Liga, ja.
Wie viel ist möglich?
Fünf Spieltage. Also mit der Erfahrung, die ich am Wochenende in unserer Calcio-Liga gemacht habe, Janni, sind in 5 Spieltagen, also 1500 sind drin.
Ja, also ich bin sogar überzeugt, dass mehr drin sind in einzelnen Fällen, aber...
Also 1500 sind realistisch, wenn du gut managst jetzt.
Ey, 1500, na, also realistisch ist es auch nicht, aber ich sag so, mit 1,5 würde ich noch alles geben dafür, so ab 2,5 nicht.
Ja,
2,5 wäre für mich, boah Digga, ich gehe kurz freitags rein und mal aufstellen.
Aber ich sage, also wir sprechen heute gezielt über den kommenden Spieltag. Und so ein bisschen, also unser Take, was man vielleicht schon mal ein Stück weit vorwegnehmen kann, wird auch sein zu sagen, ey, so von euren Schätzchen, die es irgendwie nicht mehr so ganz reißen jetzt im Moment, oder von euren 25 Millionen Spielern, wo jetzt vielleicht der ein oder andere auch ein bisschen unsicherer wird die nächsten Wochen oder, sich zu trennen und wirklich auf die günstigen, aber guten Matchups am Wochenende zu gehen, das ist ein Managen, wenn du es von Spieltag zu Spieltag jetzt durchziehst, wo ich sage, 1500, jeden Spieltag 300 mehr als die Konkurrenz holen, ist absolut drin, es sei denn, ist es so ein Ding von, du spielst um Platz 1 und ihr beiden habt halt die krankesten Kader und der aktuell Erste holt halt konstant auch die 1300 pro Spieltag, dann wird es sehr schwer. Aber wenn wir jetzt mal sagen, ihr spielt um Platz 3, so spielt alle ungefähr einen 1000er oder einen 900er bis 1000er Schnitt in der Range, dann ist jeden Spieltag 1300 ab jetzt safe machbar, wenn du einfach dich von allen Prinzipien löst und einfach nur das Wochenende im Blick hast, das nächste.
Ja, ich glaube auch, es ist, also ich bin inzwischen, ich habe auch noch ein bisschen nachgedacht, während du gesprochen hast, ja. Und ich denke mir auch so, der Spieler, der auf Platz 1 oder der Manager auf Platz 1, der wird halt auch ein Team haben aus Mannschaften, die wahrscheinlich Leverkusen, Stuttgart, Leipzig, Bayern-based sind. Und wenn du so ein Team hast, wir sehen die halt auch nicht abreißen. So, und ja, wenn du halt diese Dauerpunkte hast, also meine Meinung ist immer noch, trotz Meisterschaft, ey, Leverkusen, ja, wird weiterhin diesen Fußball spielen.
Ja,
so,
klar.
Und es wird sich so krass nichts verändern, aber deswegen finde ich geil, dass wir diesen Podcast heute machen, so ein bisschen 2000 auf Ansage, weil das ist ja echt inhaltlich, ey, vielleicht sind auch kleinere Teams in der Lage, mitzuhalten. Ich sehe aber trotzdem halt niemals diese Chance, dass du siehst auf einmal, jetzt Köln spielt gegen Darmstadt, Köln wird einmal vielleicht ein 2000er hinlegen können, niemals zweimal noch dieses Jahr, und das wirst du halt benötigen, um halt diese kleinen Fische annähernd, ja, zu einem 120er-Schnitt zu treiben über die nächsten Wochen.
Ja, du wirst halt von Woche zu Woche viel ändern müssen, wenn du diesen Ansatz jetzt fährst.
Richtig.
Genau, ja. Ja, ansonsten, um es zu Ende zu bringen, also in der Liga, wie gesagt, relativ bescheiden, in der Liga mit den Calcio-Jungs und so habe ich 1800 fast am Wochenende gemacht, habe wieder ein bisschen was auf dich gut gemacht, da sind es jetzt nämlich noch, ja, 1500 roundabout Rückstand, wenn das so weitergeht. Also da bin ich noch dran, das habe ich noch nicht ganz abgeschrieben, Janni. Und in der Office-Liga habe ich durch Chaka, Ta und Kusnu gestern auch noch 1167 gemacht, auch wieder ein guter Spieltag. Und ja, Janni, also da würdest du an Dennis' Stelle, würdest du da jetzt loslassen. Bin ich gestern mit Leverkusen zusammen vorzeitig Meister geworden.
Also okay, da reden wir ganz kurz, also Calcio-Liga müssen wir nochmal detailliert drüber reden. Wir reden einmal quasi über Office-Liga. Office-Liga bist du 3000 Punkte vorne. Also ich gratuliere dir jetzt nicht, aber ja, also wenn du das verzockst, dann verlierst du dein Handy oder irgendjemand schickt dir ins Minus. So, nee, das passiert nicht mehr. Also da, und vor allem mit deiner Truppe, also ich guck mal ganz kurz rein, dadurch, dass du halt einfach, ja, fick dich, ey, gar keinen Bock da rein. Ja.
Nein,
okay,
ist okay, genau. Mach mit der nächsten Liga weiter.
Das gewinnst du darüber, das bietet keinen Entertainment-Faktor mehr für die Leute da draußen, die Office-Liga. Aber, also ganz kurz, Office-Liga nur, bei mir am Wochenende alright gewesen, Platz 6, 964. Und ich sage euch genau dasselbe, was ich euch letzte Woche gesagt habe, ich habe ein Durchschnittsteam. So, Ich habe zwei Torbeteiligungen kommen beide von einem Spieler, ein Eigentor und eine eigene Kiste, Schlotterbeck, sick, nochmal die 125 rausgehauen, aber sonst halt average, solide mit zu null Boni, so Anton, Dyer, Mittelstädt, Dahmen, ohne zu null Boni hätte ich einen 400er gehabt, 500er gefühlt, also ja, es ist Durchschnitt und meine Hand ist momentan der liebe Anton, ist vor mir 700 Punkte, ey, ist realistisch. Safe. Ist realistisch, muss halt, in der 18er Liga kannst du halt nicht mehr so aktiv managen, geht mir so ein bisschen auf den Senkel, muss ich eher so ein bisschen hoffen.
Ja,
so,
das aber, ist es. Aber also du sagst ja die ganze Zeit, du hast da ein Durchschnittsteam, du musst echt, also sogar da musst du wahrscheinlich das Risiko gehen, ey, lass irgendeinen Kölner jetzt, der am Wochenende starten könnte, auf den Markt kommen.
Aha.
Ich würde an deiner Stelle, also selbst wenn es jemand ist, wo du sagst, ey, der macht halt 60 Punkte oder so, ich würde an deiner Stelle, ich würde einen Martell overpayen und hoffen, dass sie am Wochenende einfach 3-0 zu Hause gewinnen, der 150 mitnimmt, so, weißt du?
Bench, pass mal auf.
Ja.
Ich hab ja auf diesen Spieltag hingemanagt, auf den 30. Ich will das jetzt nicht so, weil Anton hat ja auch den Podcast. Ich will jetzt nicht so mich fett aus dem Fenster lehnen, weil der gibt mir jedes Wochenende die Schelle wieder und Smacktalk bis zum geht nicht mehr. Aber ich habe mir, also Höhler habe ich mir geholt, als er gesperrt war. Fünfte Gelbe vom Konkurrenten abgekauft, weil ich wusste, okay, fuck, ich ziehe den jetzt mit. Aber Return kommt, Freiburg, gutes Programm. Waldschmidt, durchgezogen, wusste, fuck, gegen die Bayern, okay, ey, egal, zieh den durch, nimm ihn mit, verkauf, ich habe Elvedi verkauft letzte Woche, ich habe geopfert, um Leute mitzuziehen für den 30. Spieltag. Und ich habe so ein bisschen low gepokert auch die letzten Wochen, jetzt auch wieder. Und ich stehe dazu, ich habe ein Durchschnittsteam, aber jetzt kommt nämlich das perfekt, ey Mensch, wir haben ein geiles Topic heute. Ich habe ein Durchschnittsteam, was aber 1.500 holen kann am Wochenende.
Ich bin sehr gespannt. Jetzt hast du dich doch weit aus dem Fenster gelehnt.
Ja, fuck, ey, ich wollte es gar nicht. Aber ich bin so happy, dass ich die letzten 2-3 Wochen gelitten habe mit diesem Durchschnittsteam, um jetzt ein Durchschnittsteam zu haben, was aber geile Matchups hat. So,
ja.
All I need.
Ich würde mich an deiner Stelle sehr aufs kommende Wochenende freuen.
Oder? Guck ja, dir meine Truppe an, Digga. Höhler-Grifo-Kombi. Ey, bei Grifo habe ich Schiss. Aber egal. Da reden wir später vielleicht drüber. Lass uns, also bei mir waren es in der Office-Liga 964 und jetzt Calcio-Liga müssen wir einmal drüber reden, Mensch.
Yes.
Denn ich habe 1143 gemacht. Ey, alright. Und es gab ja auch am Freitag, für alle, die nicht die Kickbase-BK geguckt haben, ich musste ja einen Spieler verkaufen. Du hattest die Chance, einen zu picken aus meinem Team und danke.
Wirklich.
Er hat einfach Audits getippt, Audits gepickt. Weil, also, da habe ich wirklich Glück gehabt, weil hättest du.
Stell dir mal vor, ich hätte Kimmich gepickt.
Ja, genau. Dann hättest du nur noch 1200 Punkte.
Ja.
Fuck, das wäre echt eng geworden, ey. Ja. Aber also, es kann immer noch eng werden, aber Bench, ich sag dir ehrlich, da lehne ich auch aus dem Fenster.
Ja, das musst du ziehen. Also, dafür ist dein Team eigentlich auch zu gut, aber.
Ich ziehe das, wenn ich es schaffe, einen Stürmer zu bekommen. Weil damit Schick nur als Stürmer, wenn der jetzt weiter. Ah ja, ich sehe schon auf dem Markt. Okay, never mind.
Ich werde jeden Stürmer holen, der auf dem Markt ist.
Ja, versuch's. Versuch's, Mensch.
Nee. Also in 20 Stunden Kramaric logge ich jetzt mal ein Angebot ein, sonst werde ich
es. Ja, lassen. Mach mal. Versuch mal. Ich packe auch schon mal drauf.
Ich mach 1000 Millionen Minus mit dem, ist mir scheißegal. Aber du kriegst ihn nicht.
Also Bench. Okay, ja, versuch. Also ist ja, legitim.
Wir werden sehen. Aber also es ist eigentlich in der Liga, muss man sagen, ich würde behaupten, die Teams, es ist ja auch nur eine, 1, 2, 3, 4, 5, eine 7er Liga, glaube ich, ne? 8er Liga. So, da sind die Teams eigentlich, die relativ weit oben unterwegs sind, auch zu gut dafür, dass du so einen Amount noch irgendwie aufholen kannst, ne? Also das war ja, was ich eben meinte, wenn halt du, also du holst halt konstant auch deine, sagen wir mal, 1100 holst du safe im Schnitt, so, dann muss ich ja jetzt eigentlich jeden Spieltag 1600 oder so machen, 1500, 1600, dass da noch was geht.
Ja, musst du machen.
Ja, schauen wir mal. Gut, aber weiter geht's. Also, Wochenende lief solide bis gut für uns beide. Beide mit guter Laune im Podcast. Weiter geht's.
Ja, ich habe auch jedes Fußballspiel geguckt am Wochenende wieder. Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, an meiner Stimme hört man's. Ich habe die Couch nicht verlassen am Wochenende. Also, wenn es irgendwelche Fragen gibt, Benji, du hast am Wochenende, was Fußball, Live-Fußball angeht, alles erlebt.
Ich habe es auf dem Schirm, ich komme noch zurück.
Okay, gut. Ihr solltet auf dem Schirm haben den 27.04. Warum? Aufgepasst. Weltpremiere und Bench und ich sind, ich bin nervös, wenn ich drüber rede. Ich bin nervös und ich bin angespannt. Ich weiß gar nicht, warum, ich bin angespannt, aber positiv, weil ich freue mich auch drauf. Und zwar, wir haben uns ja auch aktiv dazu entschieden, das zu machen, Bench. Es wird ein Live-Podcast geben. Zum ersten Mal sind wir nicht alleine, wenn wir einen Podcast machen. Wir werden euch dazu holen oder wir wollen euch dazu holen. Das Ganze wird in Köln stattfinden am 27.04. Und wir haben es gestern schon mal in unserer Kickbase Inside WhatsApp-Gruppe, sollte da euch drin sein, schaut gerne mal in den Shownotes, reingepostet mit einem kleinen Video und ist da angekündigt. Alles Weitere wird voraussichtlich am Mittwoch passieren. Es wird Tickets geben, die, das können wir auch ganz offen sagen, im Grunde genommen nicht dafür sind, dass ihr uns live sehen könnt. Das ist einfach dafür gemacht, dass, also die kosten 10 Euro das Stück, die sind dafür gemacht, dass wir, weil wir nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen in der Location haben und wir halt nun mal nicht wissen, ob da Leute generell Bock drauf haben oder eventuell ganz viele Leute Bock drauf haben und deckt im Grunde genommen mit Freigetränken und auch Freibier im Grunde nur die Unkosten, die da entstehen. Ja. Also nicht, weil die Leute jetzt, ich hätte ein schlechtes Gefühl, wenn Leute 10 Euro zahlen müssten, um uns beide sprechen zu hören.
Ja, safe. Da, also dann hätte ich ein schlechtes Gefühl und um ganz kurz darauf zurückzukommen, dann wäre ich auch deutlich nervöser, glaube ich, weil ich so das Gefühl hätte,
stimmt,
so, die Leute haben jetzt alle einen kranken Anspruch, so, weißt du, die haben Geld dafür wirklich ausgegeben, effektiv, um uns da zu hören, zuzugucken, whatever, so. Jetzt ist es halt wirklich so, dass du das, also dass du diesen Zehner safe damit aufwiegen kannst, was du als Return sozusagen bekommst, abgesehen von, dass wir zwei Hansel da sitzen und euch einen erzählen. Nee, aber ansonsten, also ich muss sagen, so als das immer konkreter wurde und so, so seitdem ist es schon ein bisschen mehr Anspannung, weil man einfach weiß, ja gut, es wird jetzt passieren, so No Way Back mäßig so. Aber ich muss sagen, dass ich ein sehr gutes Gefühl habe, was so die den Flow von uns angeht. So, also es ist ja jetzt auch mit den Sky-Konferenzen, mit Sky Sport Fantasy Live und so, auch wenn wir da kein aktives Publikum vor uns sitzen hatten, hatten wir ja schon jetzt öfter mal die Situation, dass man wusste, okay, live, so, wenn jetzt was schief läuft, ist eigentlich echt ungünstig so, weil das ist ja der Unterschied wahrscheinlich von der Situation zu jetzt, wenn da irgendwas schief läuft, dann ist es halt so. Aber ich glaube, da ist der Flow eingespielt genug, als dass wir uns relativ wenig Sorgen machen müssen, dass der eine den anderen da nicht irgendwie, dass man da nicht einen guten Fallback hätte, wenn was ist, so, weißt du? Deswegen,
ja, und für,
noch ist okay, ja. Aber ich glaube, wenn wir da sitzen an dem Tag, dann scheiße ich mir in die Buchse.
Ja, und das könnt ihr live sehen in Köln. Kommt vorbei. Nee, also und zwar wird es so sein, klar, wir werden diesen Podcast da live aufnehmen vor Publikum, aber den Podcast selbst wird es natürlich auch für alle anderen, die nicht in Köln am Start sein können, am 27.04. Geben, wird dann sehr wahrscheinlich am Sonntag danach geehrt, vielleicht sogar schon Samstagabend, je nachdem, wie es eskaliert, denn es wird eine Podcast-Aufnahme geben, ein Podcast-Live-Event mit anschließend Bully-Konferenz gucken, mit FetLife Matchday in der Location aufgehangen im Grunde genommen und Topspiel wird abends zusammen geguckt und dann gucken wir mal auch, wie tief wir eventuell ins Glas gucken, weiß ich noch nicht, Bench. Was ist da dein Tipp? Glaubst du, es eskaliert in Köln?
Boah, es ist ja nicht das erste Mal tatsächlich, aber, also ich sag mal, dass wir mit der Crew irgendwie aufeinander hängen, mit der man dann unterwegs ist, wenn wir irgendwie solche Events haben oder sowas. Deswegen, die Tendenz ist schon, geht schon in die Richtung, dass man da das ein oder andere Bierchen nascht, aber, so, ich glaube einfach, weil ich auch Sonntag irgendwie einigermaßen klarkommen will und so und
es Spiel,
am nächsten,
ne,
Tag auch wieder weitergeht, ist zumindest mein Anspruch an mich selber, dass ich es ruhig angehen lasse.
Ja, du hast ein Spiel Sonntag, ne?
Ja, genau.
Ja, okay.
Schauen wir mal. Aber es wird auf jeden Fall eine geile Sache, glaube ich.
Genau, also schaut vorbei. Am voraussichtlich Mittwoch wird es eine Instagram-Story geben, wo wir den Link teilen, aber auch einen wahrscheinlichen Base-Artikel. In der Kickbase-App wird ihr selbst auch eine kurze Erklärung dazu finden mit einem Link in den Ticket-Shop. Und dann ist es leider so, weil wir können echt nicht abschätzen, wie viele Leute da Bock haben oder Zeit haben an dem Tag. First come, first serve. Also wenn ihr Mittwoch, wollen wir so die Podcast-Hörer müssen wir irgendwie so bevorteiligen. Wollen wir eine Uhrzeit sagen, wo wir es ungefähr rausballern?
Ja, mach eine Uhrzeit.
Dass die Leute sagen, ja, so also Mittagspausenzeit, so 12:30 Uhr, 12 Uhr.
Ja, ist auf jeden Fall machbar.
Ja, machen wir, ja, wir sagen 12 Uhr.
Okay.
Deutschland, in Deutschland wird um 12 Uhr Mittag gegessen.
Okay, ich überlege gerade, haben wir irgendwas vergessen, was du da jetzt noch rausgeben solltest? Zu das Datum war dabei. Du hast gesagt, begrenzte Tickets, Instagram-Mittwoch checken und Base-Artikel im Blick haben oder sozusagen die Base unserer App im Blick haben. Ablauf-Event, du hast schon gesagt, ja, okay, Live-Podcast, Konferenz und Topspiel danach. Vielleicht noch kurz einmal zum Ablauf so umrissen. Also 13 Uhr wird wahrscheinlich Baröffnung sein, 13:30 Stunde anderthalb Podcast, je nachdem, wie es sich ausgeht, wie es einfach läuft oder wie lange, weil wir machen das jetzt natürlich auch nicht so komplett fixen Timetable, Janni, dass wir da das und das und das runterbeten wollen. Das ist natürlich auch irgendwie eine andere Situation, wenn du dann theoretisch aktives Live-Publikum vor Ort hast. Da werden wir uns mal überlegen, wie und was da Sinn macht. Genau, und dann 15:30 Konferenz, 18:30 Topspiel und dann schauen, wohin uns der Abend führt.
Okay, danke, Mensch, für die Zusammenfassung nochmal von den schon erwähnten Daten.
War eine bisschen lange Zusammenfassung, wa?
Nee, aber ist alright. Glaubst du, du wirst mehr oder weniger reden vor Publikum?
Boah, ich glaube, ich bin so jemand, wenn ich nervös bin, dann rede ich noch mehr.
Oh, aber shit. Aber wird schwierig. Oh, shit. Ey, mach Solo-Podcast einfach.
Nee.
Maschinenraum, Mensch, den kannst du alleine machen. Da hast du deinen Solo-Podcast.
Sehr gut. Rein in die Solo-Show.
Benchs Maschinenraum.
So, und angekommen im Maschinenraum des 29. Spieltags können wir direkt mal reinstarten, natürlich mit dem Leverkusener. So, die dürfen hier heute nicht fehlen. Flo Wirtz ist ein bisschen zu sehr ausgerastet, als dass er hier irgendwie eine Rolle spielen dürfte, nach unserer Nicht-Top-10-Performer-Prämisse im Maschinenraum. Wer aber, und das habe ich tatsächlich auch schon so unter unserem Meisterpost bei Instagram gelesen, eigentlich die Leistung des Tages gebracht hat, war aus Sicht von einigen Usern Alejandro Grimaldo, der seinen grüne Balken-Rekord von, wie viele sind es mittlerweile, ich glaube 28 Spieler, ich glaube erster Spieler war kein grüner Balken, seitdem ja, alle, Mann. Der einfach 76. Minute oder so reingekommen ist und ich schwöre dir, in dem Moment dachte ich so, fuck, wäre der gar nicht gekommen heute, dann wäre das Ding halt wenigstens weitergegangen so. Weißt du, dann hätte er ein Spiel einfach keine Minute gekriegt, hätte mit seinen grünen Balken weitergemacht, alles alright. Aber in der 76. Minute zu kommen, und das war auch ein Zeitpunkt, wo man so richtig gemerkt hat, ey, die Leverkusen, also dieses Vollpressing bei Ballverlust lässt so ein bisschen nach. Die Bremer haben abgeschlossen mit dem Spiel und so. Es bestand so ein bisschen die Gefahr, die Kommentatoren hatten es auch gesagt, beim Basketball wirfst du dir dann teilweise einfach nur noch so den Ball ein bisschen hin und her, so nach dem Motto, ey, lass uns zusehen, dass sich keiner mehr verletzt, alle gesund hier rausgehen, das Ding ist gelaufen, so. Und so ein bisschen den Anschein hat es halt kurz gemacht bei Leverkusen, bevor dann aber der eingewechselte Grimaldo, Wirtz, Palacios mit ein, zwei starken Bällen dachten, okay, komm, wir drehen nochmal hier ein bisschen auf, statt ein bisschen an der Uhr zu drehen. Und Grimaldo hat in nicht mal, oder doch mit Nachspielzeit in einer guten Viertelstunde einfach, ich glaube 114, 15 Punkte sind es jetzt ungefähr, mit einem Assist. Sein Ball auf Wirtz, muss ich sagen, war ein geiler Ball, aber ich glaube, den trifft er nicht mal perfekt, wie er ihn treffen wollte. Normalerweise kommt er noch smoother, wenn so ein Grimaldo den da mit Unterschnitt reinschlägt. Trotzdem natürlich brutaler Ball, Assist gesammelt, 114, 115 Punkte in einer Viertelstunde Spielzeit, nächsten grünen Balken hingelegt und deswegen, ja, in einer Viertelstunde in Maschinenraum gespielt.
Ey, es ist schön, am Leben zu sein, während Grimaldo seine grüne Balkenstreak aufbaut oder aufgestellt hat, den Rekord. Weil das, also wer soll das knacken? Also klar, wahrscheinlich er selbst irgendwie oder Chaka nächste Saison, ich weiß es nicht. Aber das ist schon eine geile Zeit, am Leben zu sein gerade, Leute. Appreciated das mal.
Glaubst du, also wir haben ja eben drüber geredet, dass es gestern auch ein Ding war von, natürlich musst du einen Grimaldo noch irgendwie bringen, dass der ein paar Minuten kriegt in dem Spiel, wo du Meister wirst nach so einer Saison und mit der Rolle, die er spielt. Glaubst du, wir sehen dieses Jahr oder diese Saison noch ein, zwei Spiele, in denen er auch dann irgendwie so 10 Minütchen bekommt oder so? Oder meinst du, es ist eher jetzt so ein Ding von, ja, der spielt halt und wenn er nicht spielt, dann kriegt er halt auch vernünftig Pause und dann musst du so einen Schienenspieler wahrscheinlich auch nicht wechseln beim Leverkusener Kader? So, und also, worauf ich eigentlich abziele mit der Frage ist, glaubst du, wir laufen Gefahr oder Grimaldo läuft Gefahr, dass dieses Jahr oder diese Saison seine grüne Balkenstreak noch reißt? Oder glaubst du, nee, jetzt ist eine safe Nummer, der spielt einfach oder halt nicht und wenn, dann macht er auch in 70, 80 Minuten seinen grünen Balken?
Boah, gefährlich. Also vor dem Spiel dachte ich, unantastbar, so 28 Mal in der Startelf gestanden in der Bundesliga, so hat mir noch nicht mal groß Gedanken gemacht, dass diese grüne Balkenstreak abbricht, weil ich dachte, ey, wenn der startet, ey, Selbstläufer. Ja. Und jetzt mit der Bankplatzierung hat, schon, hat Alonso schon gezeigt, okay, ab jetzt auch hier im Euroleague vielleicht ein bisschen höher angesiedelt und das, die Tendenz geht ja weiter dahin. Also möglich ist es, ist aber tatsächlich abhängig von der Euroleague-Performance. Und ich kann mir aber jetzt nicht vorstellen, also ich glaube schon, dass er jetzt eine Pause bekommen hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die nächsten 3-4 Spiele erstmal safe sind, also inkludiert internationales Geschäft. Und dann vielleicht, weiß nicht, obwohl, guck mal, nach dem 34-Spiel hast du auch eine ganze Woche quasi, bis die Finals anstehen, ja, ja. Sollten sie soweit kommen. Und dann ist, nee, also ich sehe ihn starten, also ich hoffe auch, weil ich live sein will, wenn er vielleicht 50 in a row macht. So, ich glaube nicht, dass er noch auf der Bank kommt.
Ja, okay. Zweiter Spieler diese Woche im Maschinenraum. Und da gehe ich jetzt ein Stück weit schon auf die Performance am Wochenende ein, aber vor allem so auf die letzten 1-2 Monate, in der Arne Meyer nämlich von einer Rolle, ja, eher als Ergänzungsspieler bei den Augsburgern, der jetzt nicht so im großartigen Vordergrund stand, sich zu jemandem gemausert hat, der da echt ein absoluter Gamechanger die letzten Wochen ist. Und während Frankfurt seit 4 Wochen nicht mehr gewinnen konnte, irgendwie Punkt um Punkt lässt und Augsburg sich immer weiter herantastet, ist Meyer einer, der mit jetzt 4 Scorern in den letzten 5 Spielen, und ich würde jetzt einfach mal grob über den Daumen gepeilt sagen, seitdem er startet, also seit Spieltag 24, in den letzten 6 Spieltagen, boah, ich sag jetzt mal 140er bis 150er Schnitt hingelegt hat, die ganze Zeit noch bis vor kurzem, bis vorm Wochenende bei unter 5 Millionen Marktwert rangiert ist, also auch irgendwie die ganze Zeit noch so ein bisschen unterm Radar fliegt, eigentlich aber in der Phase einer der besten Punkter der Liga wahrscheinlich ist. Am Wochenende auch mit Assist, der jetzt nicht sonst wie überragend war oder so, es war halt ein gut getimter Ball, der dann am Ende dann eiskalt weggemacht wird. Aber trotzdem über 200 Punkte mit einem Assist, wieder seinen ordentlichen Anteil geleistet zum 2-0 Heimsieg gegen Union, weiter an die Eintracht herangepirscht, und Arne Meyer sollte hier dann auch mal seine kleine Bühne im Podcast bekommen.
Völlig zu Recht. So die Ex-Hertaner liefern inzwischen, so Mittelstädt, Meyer, richtig kickbissrelevante Zocker inzwischen. Ey, und ich ärgere mich, der wurde am Freitag angeboten bei uns in der Office-Liga.
Meyer? Boah, das habe ich ja verpennt, glaube ich.
Ja, Digga, musste, egal. Denkst du jetzt über drüber nochmal nach, was du da gemacht hast? Ja, passt. Ja, wurde angeboten, ich habe nicht reagiert, weil ich dachte, fuck, ey, ich truste den nicht, aber ich hätte ihm trusten müssen eigentlich.
Hat er ihn denn noch abgegeben, wer auch immer ihn angeboten hat?
Ich schau gerade mal. Ja, an Markt, Pöti war das, er hat ihn an Markt verkauft tatsächlich, weil er.
Eieieiei.
Ich sehe gerade, er wird nicht mehr besitzt, deswegen gehe ich davon aus, dass er dann verkauft wurde.
Das ist
aber bitter. Das sind so Sachen, fuck, ey, die Zeitmaschine. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Ey, Digga, Time Travel. Bring mich zurück zum Freitag und ich sag, yo, nehme ich.
Ja, jetzt haben wir es wieder. Oh, und Pöti auch noch vom Spieltagssieger überholt worden, währenddessen wäre nicht passiert mit Arne Meyer. Eieiei.
Wenn du es auch ein Dreckiger wärst, du es auch dreckiger.
Ja, aber sagen, ey, da geht es um alles. Ja. Überleg mal zwischen, also was heißt, es geht um alles, aber ich sag mal so, Treppchenplatz 25.966 und Pöti auf Platz 6, also 3 dahinter mit 25.801. Das sind nicht mal 200 Punkte zwischen 4 Plätzen. Da hätte so ein Arne Meyer gut getan.
Och, du bist echt, okay, ja. Du bist ein richtig strenges Mensch, ey. Aber okay, gehört auch zum Kickbase-Sport. Das ist, eigentlich ist das Herz des Kickbase-Sport. Ja. Das ist genau, also Mensch, ja. Haben wir lange nicht mehr gehabt, sowas. Wir brauchen sowas mehr.
Wir brauchen mehr asozialen Content montags hier.
Mehr Fehlentscheidungen asozial über unsere Kanäle ausspielen.
Ja. Pöti wird es mir zumindest nicht übel nehmen hier an der Stelle.
Nee, was ich sagen wollte, ich habe erstaunlich wenig Nachrichten bekommen über User oder Hörer, die sich auch über Zeitreisen Gedanken machen.
Ja,
verstehe ich nicht.
Was ist
los mit euch? Ja, 1-2, genau. Ich dachte halt, da kommt eine Masse an Nachrichten.
Nee, das ist einfach, also, ich habe es letzte Woche schon so stehen lassen, ich lasse es wieder so stehen.
Okay.
Wir kommen zu Spieler 3. Und wenn wir da nochmal ein bisschen Bezug zum asozialen Content, irgendwie haben wollen, dann sind wir jetzt bei einem Spieler gelandet, der beinahe asozial zuverlässig dieses Jahr ist. Und zwar Lois Openda mit 28 Scorern in 28 Startelf-Einsätzen, einem Einsatz von der Bank. Und am Wochenende, so, es ist jetzt gar nicht mal unbedingt das Tor an sich. Auch das war ein klassisches Openda-Ding, würde ich sagen. Sehr, sehr geiler erster Kontakt, sehr gute Bewegung da um Borno rum mit dem ersten Kontakt. Hat dann sogar noch den Zupfer im Rücken, zieht durch und finisht dann eiskalt. So zwei, drei Kontakte in der Sequenz von 2 Sekunden Ballbesitz, wahrscheinlich von Annahme, bis er bei dem Tor zappelt. Hat jetzt dann natürlich mit den 4 Scorern in der letzten Woche auch über die letzten 5-6 Wochen mindestens mal einen Scorer pro Spielschnitt hingelegt. Und ja, ist aber jemand, wo ich jetzt sage, einfach letzte Woche konnten wir nicht so richtig thematisieren hier an der Stelle, weil er natürlich als MVP da vorne wegmarschiert ist. Diese Woche ist aber auch damals Zeit zu sagen, so der Mann, wenn ihr den Anfang der Saison eingepackt habt, alles richtig gemacht, ist, wenn ich überlege, einen Füllkrug jetzt mit seinen Durchhängern und zwischendurch immer mal wieder schwer diskutiert, ob der wirklich Starter bleibt, ist, wird, wie auch immer. Dann hast du in Leverkusen einen Boniface lange verletzt gewesen, einen Schick lange verletzt gewesen, auch nie so den einen Stürmer, den du seit Anfang der Saison komplett durchziehen kannst. Okay, Kane braucht man nicht drüber reden, Girassi auch eine Phase gefehlt, Undav eine schwere erste Zeit, die ersten 1-2 Monate gehabt. Openda ist wahrscheinlich so der Stürmer, womit du wirklich am wenigsten Schmerzen dieses Jahr hattest, wenn du da deine Kohle Anfang des Jahres für den Stürmer versenkt hast. Und ja, mit einem 134er Schnitt absoluter Gamechanger in euren Truppen dieses Jahr und deswegen auch der dritte Mann im Maschinenraum diese Woche.
Ey, finde ich schön. Wir sollten generell mal, das machen wir vielleicht vor der nächsten Saison nochmal, über Stürmer reden, weil ich habe diese Saison auch wieder gemerkt, so wenn ich nach jeder Saison mache ich mir immer Gedanken, ey, was waren meine Fehler? Also, oder was hätte ich anders machen müssen?
Und dann machst du in der nächsten Saison halt andere immer.
Richtig, genau. Und dann vergesse ich die, die ich in der Saison davor wieder gemacht habe.
Ja.
Aber so Stürmer zeigt mir dieses Jahr wieder, so es ist nichts, es gibt wenigeres Entspanntes in Kickbase, als einen Stürmer zu haben, auf den du dich verlassen kannst.
Ja, ist wirklich so. Also ehrlicherweise ist es ja sogar auch geil, so hast du einen Demirovic das ganze Jahr oder so einen Kleindienst, wo du weißt, ja okay, spielt immer, spielt irgendwie auch einen 80er, 90er Schnitt oder so. Selbst solche, das ist schon wirklich einfach geil zu haben, weil ich hatte es jetzt auch schon 2-3 Mal diese Saison, dass ich echt irgendwie mit, keine Ahnung, mit Stürmern in so ein Wochenende gegangen bin, wo ich eigentlich wusste, boah, hättest du die Wahl, würdest du das niemals machen. Aber so, dann hast du halt, wie gesagt, so einen Füllkrug gehabt, wo dann irgendwie dir es auch zu viel Geld dafür war, dass er irgendwie schwer diskutiert wurde, ob er überhaupt starten wird oder nicht. Dann gehst du lieber mit irgendeinem 3-4-Millionen-Stürmer, der jetzt halt am Wochenende mal startet, von dem du aber auch nicht wirklich was erwartest. Und ja, deswegen, also einen Stürmer zu haben, der irgendwie oberes Tabellendrittel performt, zweistellig netzt und wo du weißt, okay, der startet in 95% der Fälle, ist schon viel wert, ja.
Ja, schön. Da wird hingeblättert nächsten Sommer, diesen Sommer.
Ja, schauen wir mal, wen du abkriegst.
Was wäre denn dein Traumduo, wenn du so, also jetzt nicht, also langweilig wäre jetzt ja Kane Openda wahrscheinlich für nächstes Jahr, aber was, oder
Kane,
wie was hier, wenn er bleibt. So ein Traumstudio, wo du aber auch weißt, ey, meine anderen 9 müssen nicht 500k-Spieler sein.
Boah.
Für den Start.
Ja. Ja. Wenn ich jetzt auch mal davon ausgehe, wo ich sage, okay, da bin ich mir sicher, dass der bleibt und da vielleicht eher weniger und so. Wen ich gerne hätte, wo ich glaube, dass der ziemlich günstig nächstes Jahr auch sein wird. Boah. Wäre, aber also, es ist mir noch zu jung mit Hasenhüttl das Ganze, aber ich glaube, von der Qualität her kommst du langfristig nicht an dem Jonas Wind vorbei. Dadurch, dass er jetzt aber relativ wenig dieses Jahr bis zum Saisonende noch spielen wird, glaube ich, kann man ihn relativ günstig wahrscheinlich Anfang der nächsten Saison schießen und dann hätte ich den sehr gerne. Wer auch in den letzten Wochen zeigt, dass er für das Geld, was er Anfang der Saison kosten wird, ein absoluter No-Brainer ist, ist wahrscheinlich Johnny Burkhardt. Und ansonsten, ja gut, wenn ich ins Regal weiter oben greife, dann so einen Undav, wenn man den vielleicht für so 25 kriegt oder so, würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und vielleicht, aber dafür sind sie mir im Moment zu schwach, aber einen Marmoush fände ich auch interessant, je nachdem, was man nächste Saison so ein Gefühl hat in Frankfurt, was da geht. Wen hast du so okay. Auf der Platte?
Bei mir wäre es, glaube ich, so eine Kombi aus, wenn man jetzt in deinen Worten sprechen würde,
ja,
aus Victor B. und Marvin D.
Ja, aber Dux ist auch sehr, sehr guter Take, ja. Aber ja, weil, Boniface ist halt, wenn du gerade gesagt hast, wo du sicher bist, dass du nicht mit 500k anspielen musst und so, Boniface wirst du nicht unter 40 Millionen kriegen.
Ah ja, aber dann habe ich 40, 10, 60 Millionen Sturm ist völlig alright. Für 2, wo ich weiß, die ballern.
40, 10, 60 Millionen in Stürmer ist alright. Perfekt, Janni.
Hä? Ah, 40-20.
Ja, okay, aber dann, also von den Big Boys, wenn ich jetzt aber sage, ich möchte keine 40 Millionen hinblättern, dann wäre tatsächlich Undav mein Favorit. Und ansonsten, ja, so ein paar günstige Alternativen habe ich ja gerade genannt.
Ja, ey, wie ich auch vorhin gesagt habe, einfach, ich war safe davon überzeugt, dass ich Wirtz Grimaldo gesagt habe und dann sagst du mir, ich hätte Schick gesagt. Ich bin, also safe habe ich Schick gesagt dann, aber ja. Ja, mein Kopf ist heute.
Ich habe deinen Rücken doch, Janni, alles gut.
Sehr gut.
Weiter geht's, Janni. Wir haben, bevor wir in den Statistik-Snack gehen, haben wir noch eine kleine andere Ankündigung für die Leute
da draußen. Eine Chance.
Eine große Chance. Ey, wenn ich jetzt so jugendlich wäre, ne, und so ein bisschen, und ich sag mal, auf mich halten würde, so als Fußballer und so, dann
ist beides nicht der Fall. Warte kurz. Ist beides nicht der Fall, Mensch, hältst du nichts von dir als Fußballer? Nee,
ist beides nicht der Fall.
Okay. Ja, genau. Solltest du nämlich da draußen, Mensch, geile Überleitung. Solltest du da draußen was auf dich halten, fußballerisch? Und du eventuell nicht was sagt man am besten so, Ü25? Ab wann ist denn, also ab wann bist du denn als Fußballer? Ja, genau. Ab wann denkst du denn so, okay, ich habe geil Fußball gespielt, meine ganze Jugend lang. Ab wann realisierst du, okay, entweder putzt jetzt nochmal einen Dennis Undav hinten raus, aber eigentlich reicht's, also eigentlich sind die Chancen bei gefühlt 0,2%.
Guck mal, selbst ein Dennis Undav hat ja so Regionalliga und so in seinen jungen Jahren gespielt.
Dann Weidand halt.
Das sind aber halt so Dinge, das ist, also ich sag mal so, wenn du bis zur Volljährigkeit nicht mindestens mal zweit- bis dritthöchste Spielklasse irgendwie in der Jugend gezockt hast oder wenn du aus der Jugend rauskommst, halt irgendwo Oberliga aufwärts unterwegs bist, dann ist, glaube ich, der Zug abgefahren, dass du halt Profibereich im Blick haben solltest.
Digga, für einige Hörer gerade Realitätspeitsche in die Fresse einfach von Bench.
Ja, aber, also Janni, wenn du jetzt als 22-Jähriger irgendwo Landesliga kickst, so, ja, natürlich gibt es die Beispiele, wo das auch noch funktioniert, aber das ist so, das ist einer unter 250.000, der da dann, ja okay, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber die Chance ist so klein, dass du aus der Landesliga über, jetzt muss ich erstmal gerade überlegen, sagen wir mal hier in NRW über Westfalenliga, Oberliga, Regionalliga, Dritte Liga, also das sind 4-5 Ligen Richtung Profibereich noch, ne?
Ja, okay, dann machen wir es so, wir machen U21, sprechen wir damit an.
Wir sprechen alle damit an, weil eigentlich sollte jeder den Glauben in sich selbst haben.
Ach, auf einmal, wo kommt das denn gerade her, Bench? Wo kommt das denn her?
Nee, das ist, wir machen es so.
Okay, wir machen es so. Und so habt ihr die Chance, dank unserem Partner Philips Ambilight TV 10 Wildcards für ein Sichtungscamp in Frankfurt zu gewinnen, inklusive Anreise und Hotel. Und das Geile ist, da sind Profi-Coaches am Start. Und ihr habt die Chance, quasi über dieses Sichtungscamp beispielsweise einen Platz im Trainingscamp des FC Barcelonas zu ergattern. Wie realistisch ist es? Abhängig von deinen Skills ab, so. Aber wenn ich jetzt ein U21 Kicker wäre, der vielleicht sogar, was weiß ich, Ben, sag mal, wo bist du jetzt nicht Nachwuchsleistungszentrum vielleicht, aber ambitioniert kicke mit Hoffnung auf Nachwuchsleistungszentrum eventuell.
In welchem Alter, wie meinst du es jetzt nochmal genau?
U21.
So, wo ich unterwegs sein würde, damit ich
noch okay, Szenario, du bist jetzt 16.
Mit U21 spielst du irgendwo Regionalliga. Dann ist es machbar, glaube ich.
Ja, okay, aber sag mal, Szenario, du bist 16 Jahre. Du heißt Vincent und bist 16 Jahre alt und wohnst in Oberammergau.
Noch nie gehört. Ja, okay. Ja, so, keine Ahnung. Ey, lass uns einfach, also am Ende des Tages haben wir eben auch schon gesagt, es gibt auch die Fälle, die machen da aus der Bezirksliga noch ihren Weg oder haben irgendwie B-Jugend-Kreisliga noch gezockt. Also wenn ihr was fußballerisch auf euch haltet und da Bock habt, euch auch einfach mal unter Beweis zu stellen und uns hier mal die Mäuler zu stopfen und zu zeigen, dass da auf jeden Fall auch noch alles drin ist, wenn du im Moment noch Kreisliga mit deinen Jungs zockst, dann sieh zu, wenn wir am Mittwoch auch dazu eine Instagram-Story veröffentlichen werden, wo ihr uns sozusagen erzählen sollt. Und deswegen sage ich so, zeigt uns einfach, stopft uns die Mäuler, wo ihr uns erzählen sollt, warum ihr einen dieser 10 begehrten Plätze bekommen solltet. Und im Anschluss wird dann die Auswahl erfolgen, Janni.
Richtig. Danke, Mensch, für diese Ergänzung. Und wir gehen jetzt zum Statistik-Snack. Der 29. Spieltag in der Datenanalyse, Kickbase-basiert, beginnt wie immer mit dem Abwehrboss. Das sind Defensivaktionen. 19 Stück hatte da Elvedi, als auch Mainka. Beide über 90 Punkte gesammelt, teilen sich da die erste Platzierung und auf Platz 3 Ozan Kabak. Das finde ich auch geil, dass es hier so der Kreis sich schließt. Wir sind jede Woche hier ganz vorne mit dabei, immer Innenverteidiger, die gegen Mainz spielen, weil die so viel über die Luft kommen. Ich habe in der Konferenz kam das gar nicht so rüber, aber anscheinend suchen die immer wieder auch den Weg über die Luft.
Ja, es ist auch, also ich meine, die haben ja auch oft mit, ich sag mal, ob es jetzt Cassie ist, ob es Widmer ist, ob es Mwene ist, die haben halt schon so diese klassischen Flankengeber auf den Schienen unterwegs, die auch mal so einen aus dem Halbfeld schlagen, die haben mit Onisivo, mit Ajorg, da auch Jungs vorne drin, die
du aber ja nicht suchst. Mehr, eigentlich hast du deinen Johnny B, hast du da vorne drin.
Ja, ja, aber trotzdem hast du ja, also ich weiß gar nicht, wie viele Minuten Ajorg, ob und wie viel er am Wochenende gekriegt hat, aber Onisivo hat ja sogar seine Hütte gemacht, also es ist ja nicht so, als ob Johnny B da der totale Alleinunterhalter wäre. So meistens werden zumindest mal Onisivo und oder Ajorg für eine ordentliche Einsatzzeit noch gebracht. Und das sind halt beide Spieler, die du wirklich aktiv über die Luft suchst. So. Also weißt du, was ich meine? So, wenn du jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, einen Philipp Tietz, so, wo du ja gelernt hast, der ist ja auch gar nicht der Kleinste.
1,90.
So, das ist ja jetzt nicht der, wo ich sage, okay, ich mache irgendwie einen krassen Unterschied daraus, ob ich jetzt ihm flach einen vor der Kette herspielen kann oder ob ich den hochsuche, so wie es die Situation halt anbietet. Wenn du aber Ajorg oder Onisivo oder sowas hast, das sind halt schon Spielertypen, finde ich, wo du sagst, als einen Wene, als einen Widmer, so, wenn du mal eine Situation hast, wo du sagst, ey, weißt du nicht, wie du jetzt den Angriff zu Ende spielen sollst oder wie du das Ding aufbauen sollst oder so, dann ist halt so der letzte Ausweg, halt auch absolut berechtigterweise halt ein hoher Ball Richtung Zentrum, wo so ein Ajorg und Onisivo die Dinger festmachen oder aufs Tor bringen. So, also das sind Spieler, die du aktiv hochsuchst und selbst wenn es nur eine halbe Stunde ist im Spiel, dann kommen da halt 5, 6 Flanken rein und das kann schon wertvoll genug sein für die Innenverteidiger an Klärungsaktionen.
Okay, danke für den Einblick. Bench, hast du komplett recht. Dribbelkönig, Jamie Bino Gittens oder wie du sagen würdest,
JBG.
JBG. Aber jetzt mal ernsthaft, warum Johnny B? Ist es nur von dir?
So,
oder?
Nee, so wird der hin und wieder genannt. Also ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie nur in, weiß ich nicht, Mainzer Kreisen oder was auch immer, aber so Johnny B hat man jetzt schon öfter mal gehört im Zusammenhang mit Burkhardt.
Dann Bino Gittens, der Kollege Bino Gittens als Dribbelkönig, 7 erfolgreiche Dribblings, hat in Madrid angefangen, hat einmal weitergemacht. In Gladbach.
Einfach von Madrid dann nach Gladbach zurückgedribbelt, weitergemacht.
Genau, 7 Stück vor Aaronson und Dani Olmo. Dani Olmo auch, ey. Ich hatte die ganze Zeit in meiner Championship-Aufstellung bis Freitagabend kurz vor Spielbeginn. Und ich habe dann einfach, ich habe nur mal rausgenommen, weil ich dachte, ey, ich traue dem Braten nicht. Aber dann irgendwie, ich glaube, erstes Tor der Konferenz, Dani Olmo.
Ja.
Scheißgefühl. Kickbase gibt auch Scheißgefühle.
Machst du nix, aber ja, auf jeden Fall brutales Spiel von Olmo. Gittens, muss ich sagen, also 74 Punkte bei einem Sieg, dann trotz 7 Dribblings schon, die erfolgreich waren und 35 Punkte darüber, ist natürlich echt mau, aber ich finde, aber also bei Bino Gittens gibt mir auch immer so ein bisschen diesen Vibe von, also haben wir auch schon, glaube ich, 1, 2 Mal drüber gesprochen hier, der gibt mir immer das Gefühl von, ey, wenn der halt mal richtig durchbricht, das kann ein ganz großer werden, so, weil ich finde, die Anlagen von dem sind so brutal, was der teilweise, ich habe auch vom Wochenende noch eine Aktion im Kopf, wo er dann so ein 1 gegen 1 schon sehr nah eigentlich an der Grundlinie sucht und dann mehr oder weniger auf der Grundlinie da entlang tänzelt und das Ding noch, ich weiß nicht, ob es seinem Gegenspieler da durch die Hosenträger geschoben hat oder wie er dran vorbeigegangen ist, aber so fast aussichtsreiche Situationen, wo einfach, ja, so das Gefühl für die Situation bei Bino Gittens da ist, die richtigen Entscheidungen in so einem 1 gegen 1 zu treffen, ich finde den brutal, was das angeht.
Ja, boah, ich hoffe auch, der kriegt viel Spielzeit nächstes Jahr.
Ja, muss.
Der und Adeyemi, lass sie einfach durchzocken. So, Malen kannst verkaufen für viel Geld.
Also ich sage sogar, aus Bino Gittens kann viel, viel mehr werden als aus einem Adeyemi.
Ja, ja, vor allem, Sancho kriegst du eh nicht mehr zurück, glaube ich. So, dann gibst du mal halt Meisterschaft nochmal ein Jahr ab. Egal, Leverkusen wird wieder dominieren nächstes Jahr. Bayern wird stronger zurückkommen als ever. So, du wirst eh wahrscheinlich die dritte oder vierte Geige spielen in Deutschland.
Ja.
Und dann machst du halt mal so ein Rebuild hier, hätte ich schon Bock drauf. Holst du einen jungen Rechtsverteidiger noch, Marzen kaufst du, dann lässt du mal Süle stottern. Wird schwierig?
Ja, Marzen zu kaufen wird sehr teuer. Also, was auf jeden Fall nicht klappen wird, glaube ich, ist Marzen und Sancho zu halten. Aber, keine Ahnung, ich habe auch sowas gelesen von wegen, dass zumindest Dortmunds Bestreben ist, Sancho nochmal einfach ein Jahr wieder auszuleihen von Menu. Da musst du aber jetzt auch im Blick haben bei Menu, was das wird mit überhaupt international oder nicht. Die sind ja im Moment auf Kurs, schlechteste Saison, die die jemals gespielt haben, wenn die irgendwie auf, keine Ahnung, 8 oder schlechter abschließen. Da ist halt auch die Frage, so wie gerne will ManU einen Sancho zurück, der Millionen verschlingt an Gehältern, wobei das da wahrscheinlich gar kein Argument ist. Auf der anderen Seite, was kannst du für Spieler halten, was kannst du überhaupt für Spieler holen, brauchst du einen Sancho wieder einfach, um den Kader vernünftig zu bestücken. Also da sind so viele Faktoren, ich finde es noch sehr schwer abzuschätzen, aber ich glaube, Marzen und Sancho beide zu halten, ist relativ unrealistisch finanziell.
Ja, nee, verstehe ich. War ja auch nur ein bisschen gesponnen im Kopf. Ja, kann ich wie torhungrig. Da ist Mvene vorne, habe ich noch nie gesehen, dass der Kollege hier ist. Aber der hat ein geiles Spiel gemacht. Du siehst auch der beste Mainzer Punkter gewesen. Klar, durch die Kiste. Mit 7 Torabschlüssen, 66 Punkte, zeigt der Kollege, hat so ein bisschen den Biss, den die Mainzer bekommen haben in den letzten Wochen, auf jeden Fall inne und führt ihn aus mit Asano. Der ist, das hat man in der Konferenz auch gesehen, immer wenn was ging bei Bochum oder wenn die Konferenz mal in Bochum war, Asano am Ball. Asano. War noch nicht erfolgreich, trotzdem 7 Torabschlüsse und Daniel Olmo ist auch mit dabei. Gibt mir einen geilen Vibe, dass ich ihn nicht aufgestellt habe. Hoffentlich ist nochmal Daniel Olmo irgendwo.
Ja, wen habe ich vom Wochenende abgegeben an Markt?
Oh, ey, manchmal ist Kickbase echt scheiße.
Ja, aber es ist okay. Kann ich mit dealen, komme ich mit klar.
Gib dir auch wieder. So jeder Grimaldo-Besitzer, wie geil war das gestern? Also gibt dir auch, ja, ist ein Geben und Nehmen jede Woche. Und ey, geiler Übergang eigentlich zu Honorar. Ja. So, wie geil ist es, dass der eigentlich ein richtig geiler Kickbase-Zocker ist, aber jetzt ist er halt auch einfach verletzt. Ja. Also generell ganz Gladbach ist gefühlt verletzt. Honorar gewinnt den Flankengott mit 5 erfolgreichen Flanken vor Xavi und Kimmich. Lufthoheit ist die Kategorie, wo Heidenheim, Kleindienst regieren vor Vandenberg, Gulde und Maloney. Also ganz Heidenheim hat ordentlich gegen Bochum, ist vielleicht auch der neue Spielstil so des neuen Trainers. 3 Heidenheimer ist schon auffällig, dass er so viel, viel vorne reingeflankt wurde, ja, von den Bochumern.
Aber ist ja auch, also ist ja jetzt nicht gänzlich neu, dass man weiß, so ey, wenn da zum Beispiel am Wochenende ist Hofmann ja gestartet, wenn da ein Philipp Hofmann als einzige Spitze unterwegs ist, dass der halt auch hochgesucht wird, ne? Also so gegen Bochum, Innenverteidiger, schon immer ganz gute Upside.
Also für oder mich ist vor allem, also denkt mal nach, ey, also jetzt geht's gegen Wolfsburg. Wolfsburg-Spieler will keiner haben. Digga, Bono, Cesiger, Jens, Dreierkette, warum nicht?
Ich glaube, Jens so. 5 Gelbe, aber grundsätzlich ja.
Oha, wer, also Lacroix ja, auch noch. Wer zockt denn da?
Der Lacroix muss fast auch noch raus. Viererkette muss spielen.
Ja, noch geiler für Cesiger, Bono, noch geiler. Viel mehr zu tun.
Ja, ja, aber oder ist Lacroix überhaupt noch raus oder ist die Sperre jetzt abgegolten schon?
Jo, da bin ich natürlich nicht vorbereitet.
Das erfahrt ihr im Kickoff heute Nachmittag.
Ja, okay. Ich bin schon ziemlich am Arsch, aber ich hoffe, ich kriege das hin. Wenn es zur Not gibt, einen kurzen Kickoff.
Alright.
Passmaschine. Kimmich auf der 1. Digga, wo ist Chaka? Nur auf der 3. Wie peinlich, Alter. Wie unangenehm. Wie kann die nur 60 Punkte machen?
Kann man, ja, wirklich. Hilfe, Chaka auch einfach nur 250 Punkte oder so gemacht. Hä?
Würde mir überlegen, ob ich den verkaufe als Manager.
Aber Pavlovic wieder dabei.
Auf dem Podium. Pavlovic ist back. Pavlovic ist back und auch Andras Schäfer einfach mit dabei mit 63 Punkten. Thomas Müller haben wir mit drin. Tabsoba, Kusunu, Andrich, Stiller und Diogo. Jetzt kommt's nämlich, ich habe den Namen gelernt. Late.
Ja, das ist ja sogar einfach auszusprechen.
Ja, ich glaube, man macht sich manchmal teilweise zu viel Gedanken. Ja. Danke an Stefan. Heidenheim-Fan hat mir, dem hatten wir auch im Podcast vor der Saison, hat mir einen Link zu Twitter oder YouTube geschenkt. Hat er mir geschenkt. Dann, dass ich mal angucken kann, da hat er selbst gesagt, wie er heißt, der Kollege. Late.
Ja, sehr gut.
Kreativzentrum, Hofmann, Honorar, Doan, Müller. Doan, kranke Kiste. Doan war geil gestern bei. Habe ich mir auch angeguckt, komplettes Spiel. Freiburg in Darmstadt. Und
hat sich nicht gelohnt.
Hat sich gelohnt, weil okay. Ich als Grifo-Besitzer echt Sorgen habe. Und vielleicht sprechen wir jetzt auch einfach mal darüber. Die Überleitung zum nächsten Spieltag, wo Freiburg gegen Mainz ran darf nächsten Sonntag. Ich habe Sorge, dass Grifo nicht zockt. Und ich habe Sorge, dass Christian Streichs größte Priorität in Bezug auf Fußball im Leben die Defensivarbeit ist. So, Doan hat der geliebt, weil Doan gestern geackert hat defensiv und jeder hat geackert und Grifo, ja, auch ein bisschen, aber war ihm wohl nicht genug, so zur Halbzeit raus.
Ja, und also, ich meine, gegen Darmstadt hast du natürlich auch schon den Anspruch, irgendwie offensiv zu liefern. Also klar, Priorität defensiv, Priorität gute Ordnung bei Streich ja sowieso bekannt, aber von dem Grifo erwartest du dann schon tendenziell eher ein Feuerwerk zu Hause gegen Darmstadt, ne?
Ja, es war auswärts in Darmstadt.
Ja, trotzdem
aber erwartest du dann Feuerwerk. Ja, aber ich glaube, also selbst wenn Grifo offensiv vielleicht eine Vorlage geliefert hätte, der hätte ihn trotzdem rausgewechselt. Ich glaube, es war wirklich die Defensivarbeit, die ihm bei Grifo nicht gelangt hat, wenn ich das interpretieren würde als Zuschauer des Spiels. Ja, okay.
Kann ich nicht wirklich was zu sagen, aber ist auf jeden Fall ein wichtiges Takeaway, wenn wir hier zumindest mal wieder Grifo anzweifeln können. Weil eigentlich so nach letzter Woche, guter Joker-Einsatz, geackert, Bude gemacht, waren uns sicher, dass er diese Woche startet. Und waren uns eigentlich auch sicher, dass da gegen Darmstadt ordentlich was kommen kann. Und dann hätte er erstmal wieder ganz gut fest im Sattel gesessen. Aber ja, gutes Programm demnächst. Wenn aber wieder fraglich, vielleicht Grifo doch nicht so dieser kranke Big Boy No-Brainer, den wir aus ihm gemacht haben, oder?
Ja, ich glaube, was ihn so ein bisschen saven könnte, ist, also Höhler kommt ja zurück nach 5. gelben Karte und normalerweise wäre für mich gewesen, okay, Höhler für Grifo wieder, Rest bleibt stehen.
Ja.
Salai gesperrt, 5. gelbe. Ich glaube, das könnte so ein bisschen nochmal reinspielen, dass Grifo vielleicht nochmal seine. Genau, das wird ihn wahrscheinlich saven, obwohl Röhl halt auch für Grifo gekommen ist, wenn Röhl auch starten soll.
Ja.
Mit Dreierkette, zuletzt mit Keitel. Jo, könnte auch eng werden, trotzdem für ihn. Aber also ich als Grifo-Besitzer werde ihn aufgrund vor allem primär jetzt 5. gelbe Karte Salai nicht verkaufen und primär auch natürlich dein Restprogramm und Heimspiel gegen Mainz. Aber ich erwarte, weil das ist ja auch, was viele Kickbase-Manager machen, was ich auch mache vor jedem Wochenende, ich male mir immer so aus, okay, was könnte Grifo liefern? Normalerweise hätte ich gesagt, Heimspiel gegen Mainz 200. Ich werde jetzt rangehen, oder Grifo 80 bis 100 ist alright.
Ja, und dann, um jetzt vielleicht einmal generell so ein bisschen diesen Drive zu haben auf, ey, komplett auf nächsten Spieltag managen, Freiburg-Mainz, was erwartest du generell? Worauf würdest du setzen? Wovon würdest du die Finger lassen?
Ja, ey, nachdem, was die Mainzer die letzten Wochen abreißen, habe ich ein bisschen meine Hoffnung auf Freiburg-Explosionen ein bisschen runtergeschraubt. Klar waren es jetzt auch zwei Mainzer Heimspiele zuletzt, aber Mainz 05 ist ja auch ein Team, was eigentlich immer in Phasen performt. Mhm. Die letzten 3-4 Jahre war es immer so, die waren entweder anfangs krass gut, in der Mitte krass gut, am Ende krass gut, aber nie lange krass gut. Und wenn Mainz nur mal diese Form momentan hat, ist es schwer für jeden Gegner. Also ja. Ich glaube, der Sky-Reporter hat es auch gesagt am Samstag, da waren so die Gegner von Mainz 05 eingeblendet und er hat gesagt, ja, sehe ich jetzt keinen Grund, warum Mainz nicht jedem Gegner, und da stand auch Borussia Dortmund, irgendwie Probleme machen sollte zu gewinnen. Und das sehe ich auch so. Also für mich ist es ein ausgeglichenes Spiel.
Ja, danke. Ich sehe es auch absolut 50-50. Gut, dann lass uns weitergehen zur nächsten Partie und zwar zu Frankfurt-Augsburg. Wo ich, wenn ich da jetzt dann mal vorlege, sogar auch sagen würde, für mich absolute 50-50-Partie. Frankfurt, Heimspiel, auf jeden Fall ein Argument. Frankfurt aber auch seit 4 Spielen irgendwie keinen Sieg mehr eingefahren. Augsburg pirscht sich da näher und näher ran. Mittlerweile sind es nur noch 3 Punkte Abstand. Tordifferenz 4 Frankfurt, 1 Augsburg. Also wenn Augsburg dann nächste Woche gewinnen sollte, hast du ziemlich ausgeglichene Tordifferenz, gleiche Punkte, dann ist alles offen. Deswegen, Augsburg wird da alles reinlegen, wird aber, glaube ich, eher darauf bedacht sein, ein cleveres Spiel als, ich sag mal, ein überlegenes Spiel in Frankfurt zu liefern. Und ja, vor allem ja, die Punkte mitzunehmen und vielleicht nicht die krassesten Rohpunkte jetzt aus Kickbase-Sicht einzufahren. Deswegen, für mich kann da alles passieren. Das Momentum ist klar bei Augsburg. Der Heimspielvorteil oder der Heimvorteil ist auf jeden Fall, finde ich, ein Argument für Frankfurt. Und die werden auch wissen, das ist jetzt. Anton hat es heute Morgen auch schon gesagt, das ist do or die für Frankfurt. Wenn du das gewinnst, dann bist du wahrscheinlich, je nachdem, was halt Freiburg gegen Mainz macht, wo wir aber ja auch sagen 50-50, dann hast du 3 bis potenziell 6 Punkte wieder Polster, noch 4 Spiele zu gehen. Also dann solltest du eigentlich Platz 6 schon saven können. Wenn du das aber verlierst, dann ist wie gesagt alles möglich. Wenn Freiburg sogar auch noch parallel gewinnt, alle 3 Teams mit 42 Punkten da auf Platz 6 bis 8 und dann wird es nochmal ganz, ganz eng für Frankfurt.
Ja, ich sehe auch echt als Kickbase-Manager, der teilweise auf Frankfurter hat, ich werde die versuchen wegzubekommen. Ich habe auch was gefunden auf X, gestern ist das, glaube ich, oder vorgestern ist das rausgekommen, und zwar von Thekensportler, nur um halt Credits zu geben, der das geleakt hat, um ein bisschen Gossip reinzubringen. Und zwar schreibt der, Insights aus der Eintracht-Kabine, und ich als so Götze, wie habe ich noch, ich habe 2, 3 Frankfurter, glaube ich, Als Spieler oder Manager, der Frankfurt-Spieler hat, war so, fuck, okay, wow, was kommt jetzt? Und dann, ich lese einfach mal so ein bisschen vor, Mensch. Spieler sind lust- und führungslos, Motivation ist intern absolut im Keller. Taktische Analysegespräche sind wirkungslos. Spieler wissen nach der Analyse nicht, was die Aufgaben auf dem Platz sind. Es gibt keinerlei disziplinarische Vorgaben seitens Trainer auf und neben dem Platz. Topmüller und sein Team stehen innerhalb der Mannschaft in der Kritik. Krösche stärkt öffentlich dem Trainer den Rücken. Intern ist man sich sicher, im Sommer muss der Trainerwechsel vollzogen werden, den man seit Beginn der Rückrunde mehrfach verpasst hat. Also intern anscheinend ja wirklich Trouble bei Frankfurt, und intern wird irgendwann immer extern und ist momentan extern, weil Frankfurt liefert nicht.
Ja, also natürlich auch immer noch mal eine Frage der Quelle irgendwie, aber ich meine, so ganz aus dem Nichts kommt sowas selten auf jeden Fall, und ich finde auch, eigentlich zeichnet sich das ja schon über den Saisonverlauf so die ganze Zeit ab. Topmüller ist gekommen als jemand, wo man gesagt hat, ey, das ist jemand, der hat schon auf höchstem Niveau über Co-Trainerstellen und solche Geschichten eigentlich bewiesen oder scheint bewiesen zu haben, dass er das Zeug dazu hat, auch als Haupttrainer an der Seitenlinie zu stehen in der Bundesliga. Hat aber wirklich über die ganze Saison so ein Stück weit, und das gab es immer wieder in Phasen, dann lief es mal ein bisschen besser bei Frankfurt, wurde es wieder ruhiger, aber in Phasen wurde ja die ganze Saison schon über so, ich sag mal, so ein bisschen konzeptloses Fußballspielen von Frankfurt, über fehlende Konstanz, über irgendwie Unruhe, beziehungsweise ja nicht optimale Prozesse, sage ich mal, irgendwie intern gesprochen, ob es jetzt, wie gesagt, was du meinst, so Kabine oder taktische Ausrichtung oder was auch immer sind, gesprochen. Und ich finde, mit dem Frankfurter Kader, vor allem in der Breite, Frankfurt ist ein Team für mich, was jetzt nicht in der Spitze die 3-4 Spieler hat, wo ich sage, ey, wenn die in Form sind, ich sag mal, wie, keine Ahnung, wenn Stiller, Undav, Guirassy in Topform sind, dann kann Stuttgarts Offensive jeder Defensive der Liga 3 Stück einschenken in 90 Minuten. So. Bei Frankfurt hast du einen Mamouche, der kann ein krasser Unterschiedsspieler sein. Wenn ein Götze seine besten Spiele hat, so kann das auch ein Unterschiedsspieler sein. Das sind aber alles so Leute, wo ich sage, die haben ein sehr gutes Bundesliga-Niveau, kommen aber vor allem darüber, dass sie in der Breite des Kaders auf fast jeder Position 2 Bundesligaspieler haben, die in ordentlicher Form ein gutes Bundesliganiveau haben. Und das siehst du halt dieses Jahr einfach null. Ne? Frankfurt muss ein Team sein, aus meiner Sicht, die jetzt nicht irgendwie 6 Spiele in Folge gewinnen, die aber halt einen, keine Ahnung, Schnitt von, was weiß ich, 1,6 Punkten, 1,5, 6, 7, 8 Punkten über die Saison komplett fahren, weil sie eben genau über die Ausgeglichenheit im Kader kommen, und das siehst du halt dieses Jahr 0,0.
Ja, also zusammengefasst auf das Spiel gemünzt am Freitagabend, aus meiner Sicht, neben Freiburg-Mainz, ist auch Frankfurt-Augsburg für mich eine nicht einzuschätzende Partie, 50-50. Und aus Kickbase-Sicht, genau, 50-50. Und ja. Um das nur weiterhin, weil meine Ansicht, also die 2000er easy möglich, war ja die These von Anton, ich sehe das immer kritischer, auch wenn ich zur nächsten Partie gehe. Heidenheim-Leipzig, obwohl Kollege Openda richtig Bock hat, momentan auch auswärts richtig einzuschenken, sehe ich in Heidenheim, egal wer da kommt, siehe Bayern, selbst Leipzig, formstark momentan, ohne Rose auf der Bank, keine Ahnung, ob das einen Effekt haben wird, aber sehe ich 40-60.
Ja, also so vielleicht würde ich Richtung 30-70 oder so gehen, weil ich irgendwie schon dann immer das Gefühl habe, die Qualität setze ich am Ende durch. Auf der anderen Seite, und da weiß ich halt nicht, ob es Argument für oder gegen Heidenheim ist, wahrscheinlich sogar eher für, du bist jetzt mit 34 Punkten nicht mehr in Reichweite zu 39 bis 42, was irgendwie internationale Ränge angeht, zumindest nicht mehr realistisch, da hast du auch noch Freiburg, Hoffenheim, Augsburg dazwischen, potenziell, okay, 7. Platz auch noch international, trotzdem 2 Teams dazwischen, du bist unten raus, 8 Punkte werden die Teams unten nicht mehr auf dich aufholen, als Tabellenzehnter ist da auch viel zu viel dazwischen, also für Heidenheim ist das Ding wirklich durch. Heidenheim ist wahrscheinlich das einzige Team der Liga, aus meiner Sicht, was ich weder nach oben noch nach unten irgendwie noch kleine Resthoffnung machen kann. Und da ist halt dann die Frage, okay, spielst du dadurch noch freier auf und hast noch mal mehr Bock und bist ein bisschen freier in deinem Spiel und kannst Leipzig mehr Probleme machen? Oder, und das ist nämlich so das, wo ich bei Heidenheim denke, eigentlich könnte sogar ein Stück weit in die Richtung gehen, wobei ich aber die Mannschaft für zu diszipliniert halte, so, weil die kommen sehr über eine geschlossene Mannschaftsleistung, über die Leistung im Verbund. Und gerade wenn dann jetzt die Saison so mehr oder weniger durch ist, glaube ich, so dieses freie Aufspielen ist ein kleineres Argument bei Heidenheim, als wenn du jetzt mutmaßen würdest, dass da so ein bisschen die Disziplin flöten geht. Ich glaube, das wäre der größere Pain im Gegensatz zu dem Win mit dem freien Aufspielen. Aber wie gesagt, ich sehe es nicht, dass Heidenheim da irgendwie die nötige Disziplin vermissen lässt. Deswegen bin ich mir unschlüssig in welche Richtung das Argument dann jetzt gehen sollte, gehen könnte. Sehe aber auch, wie du, so zu Hause machen die den ganz großen Probleme, kann gegen Leipzig auch passieren. Am Ende des Tages musst du aber schon Richtung Leipzig managen als Kickbase-Manager, weil da einfach die Qualität so hoch ist, dass du sagen musst, im Zweifel sind die der Favorit.
Ja, dann vielleicht mal das nächste Duell, was vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung macht, weil die eine Seite stark ersatzgeschwächt ist und zuletzt auch jetzt in Überzahl nicht gewinnen konnte. Dann haben sie gegen Wolfsburg gewonnen, in Wolfsburg, daheim aber auch 0-3 gegen Freiburg verloren davor. Hoffenheim gegen Gladbach. Und eigentlich ist das so eine Partie, da liegt Hoffnung. Hoffnung.
Ja, wirklich. Also da würde ich auch die 70-30, die ich eben Richtung Leipzig gesehen habe, würde ich sogar hier fast mit Hoffenheim gehen. Zum einen hast du es gesagt, Gladbach stark ersatzgeschwächt. Zum anderen, deswegen habe ich eben gesagt, nur Heidenheim für mich eine Mannschaft, die aus allem raus ist. Hoffenheim wäre wahrscheinlich die zweite, die man mit reinnehmen könnte. Dadurch, dass aber Frankfurt gegen Augsburg spielt und im Zweifel da vielleicht sogar eine Punkteteilung oder so stattfindet, ist es die letzte Chance, glaube ich, für Hoffenheim nochmal so ein bisschen dran zu schnuppern zumindest, dass da was gegen Richtung International geht. Also auch für Hoffenheim wahrscheinlich do or die nach oben. Gladbach, gerade was so die Offensive, das Mittelfeld und die Offensive angeht, bist du halt sehr, sehr stark ersatzgeschwächt. Vor allem wird es dann auch schwierig, nochmal von der Bank nachzulegen. Wenn Hoffenheim das zu nutzen weiß, dann sehe ich dich schon auch als Favorit am Wochenende.
Ey, aber du musst ja auch bedenken, für Heidenheim sind es ja theoretisch auch, also für Hoffenheim sind es nur 3 Punkte, weil 7. Platz wird ja wahrscheinlich reichen sogar. Oder beziehungsweise 8. Platz wird ja wahrscheinlich sogar für Conference League sein, oder? Wenn Leverkusen Pokal gewinnen sollte.
Leverkusen, boah, da erwischt mich jetzt auf dem falschen Fuß, weil ich meine, dass diese Regelung irgendwann zuletzt geändert wurde, dass dieses, wenn Pokalsieger so weit oben, dann hast du noch einen Platz unten raus. Ich glaube, das war dann...
Nein, das war mal so, dass der Zweitplatzierte im Pokal sonst international zockt, aber das wurde quasi genau gekippt. Also es ist so mit der Bundesliga.
Ja, aber der... Also die Sache, wo ja auch drauf spekuliert wurde, war ja immer dieses, dass Deutschland noch einen Champions-League-Spot dazu bekommt, ne? Wegen der 5-Jahres-Wertung.
Ja, das heißt, theoretisch Platz 8 könnte sogar reichen
für Conference League. Aber sehe ich nicht. Also ich habe irgendwie gerade im Kopf, dass Platz 8, also irgendwas, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich dem entspricht, wie es laufen kann. So, deswegen lass uns da mal nicht ganz, also nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Platz 7 ist auf jeden Fall ein Thema, dass das reichen könnte für international. Aber wenn das an diese 5-Jahres-Wertung gekoppelt ist, habe ich mir heute Morgen noch angeschaut, du hast 5 englische Vereine drin, die jetzt, glaube ich, punktgleich sogar in der 5-Jahres-Wertung mit Deutschland sind. Und du hast noch 3 deutsche Vereine. Dortmund, Atletico, maximal 50-50 Chance aus meiner Sicht. Bayern, Arsenal, wahrscheinlich 50-50, vielleicht Bayern leicht favorisiert, je nachdem, wie man sehen will. Und du hast Leverkusen, die einen englischen Verein mit West Ham wahrscheinlich rausschmeißen. Hast aber neben West Ham noch 4 andere englische Vereine, unter anderem 1-gegen-1 Duell Bayern gegen Arsenal. Plus, wer ist noch drin?
City.
Du hast City Bayern, gegen Real.
Ey, wenn City, also keine Ahnung, wer da gewinnt, aber wenn City Bayern wäre, ja auch ein Halbfinale, was stattfinden könnte.
Könnte, ja. Aber wenn Bayern weiterkommt, dann hast du natürlich schon mal einen englischen weniger damit Arsenal. Also ich glaube, es wird sehr, sehr viel darauf ankommen, so kann Bayern sich gegen Arsenal durchsetzen, kann Dortmund sich gegen Atletico durchsetzen. Weil wenn die beide verloren gehen und Leverkusen Last Man Standing ist, dann wirst du die 5-Jahres-Wertung auch an England abgeben.
Das stimmt, ja. Finde ich gespannt, also bin ich echt gespannt, weil theoretisch könnte ja theoretisch auch ein Finale
entscheiden.
Generell klar, DFB-Pokalfinale entscheidet, das heißt, wenn du Freiburger, Hoffenheimer, Augsburger, Heidenheimer, Frankfurter bist, hoffst du dann natürlich, dass Lautern auf die Kappe bekommt.
Ja.
Und international dann vielleicht Leverkusen im Finale gegen Liverpool, wenn sie weiterkommen sollten, gegen Bergamo, zweifle ich inzwischen, aber
ja,
gegen Liverpool gewinnen sollte. So, also dann, ich finde es interessant, weil dann so viele externe Faktoren, mit denen du gar nichts zu tun hast, deinen Finanzfluss im kommenden Jahr beeinflussen.
Ja, aber also gerade bezüglich der internationalen Wettbewerbe muss, glaube ich, schon einiges für Deutschland laufen, damit das realistisch wird. Und selbst wenn, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Platz 8 dann irgendwie noch international spielen würde, selbst das sind dann im Moment 5 Punkte für Heidenheim, so in 5 Spielen, finde ich schon tough. Weil dann musst du mindestens, also sagen wir mal, 2 von 5 Spielen sollte mindestens der Anspruch sein, dass du die gewinnst da in den Tabellengefilden. So, wenn du 2 von 5 gewinnst, hast du noch 9 Punkte, die du dann durch 3 theoretisch aufholen könntest. Heidenheim hat 5 Punkte Rückstand, also da musst du ja schon 4 aus 5 Spielen gewinnen als Heidenheim, um da noch eine Schnitte zu haben.
Ja, gebe ich dir recht.
Also ist schon sehr, sehr tough. Ich glaube, Heidenheim, da wird man auch so realistisch denken und vor allem jetzt auch sich erstmal in erster Linie über eine sorgenfreie Aufstiegssaison freuen, dass das, glaube ich, nicht mehr das Riesenthema ist.
Ja, ist für mich übrigens der Abschiedskandidat Nummer 1 nächstes Jahr.
Heidenheim. Ja, zweite Saison immer hart.
Next. Köln-Darmstadt, Köln All-In. Du musst Köln All-In safe gehen. Ich gehe Köln All-In, ihr geht Köln All-In, lasst Köln All-In gehen. Also auch wenn es kacke ist für Darmstadt-Fans jetzt zu hören, aber aus Kickbase-Sicht, das letzte Jahr genauso wie Schalke. Also du musst einfach, wenn du ein Heimspiel hast, vor allem gegen Darmstadt, alles, was auf der anderen Seite steht, musst du raufzaubern.
Ich werde am Wochenende 3 Kölner gegen Darmstadt in meinen Championships stellen.
Geil. Und ich antizipiere eine Kombi aus Chabot, Waldschmidt und noch ein anderer. Fühle ich da richtig.
Ist eine gute Chance. Ist eine gute Chance, dass es die beiden auf jeden Fall werden.
Ja. Wen könnte man noch? So, wahrscheinlich machst du keins sogar, oder? Aufgrund von Ballbesitzphasen.
Ja, keins Standards und so auch. Ja, ist schon eine gute Möglichkeit. Ich überlege sogar, ob man statt Chabot auch noch auf einen Offensiven geht. Weil Chabot natürlich auch immer viel über Verteidigungsaktionen kommt eigentlich, ne? Aber ja, das wird dann im Verlauf der Woche noch Thema werden.
Könnte so ein Ljubicic-Spiel sein, so ein Ljubicic-Doppelpack.
Ja, also auch aus dem Nichts einfach, ne? Dann irgendwie Ljubicic, viertbester Punkter des Wochenendes, 270. So, aus dem Nichts.
Ja, we know. Wolfsburg-Bochum spielt da noch. Ey, und da, also ist mir dieser Trainerwechsel von Bochum zu nah dran, oder beziehungsweise so, beide Trainerwechsel sind mir zu nah dran, um da irgendeine Tendenz zu haben. Aber eigentlich musst du also Bochum auswärts, ne. Wolfsburg daheim eigentlich auch, ne.
Ja.
Aber ja, ist scheiße, aber es gibt ja auch ein paar Spieler auf beiden Seiten, die sich da wahrscheinlich ein bisschen Vordergrund spielen könnten. Stöger, Schlotterbeck, Baku zuletzt geil.
Ja, Arnold, auf jeden Fall. Jetzt noch einmal, wir werden jetzt nicht hier sagen, okay, dies und das predikten wir und keine Ahnung was, aber dieses Spiel, Wolfsburg-Bochum, könnte für mich so die Verhältnisse, die bei mir im Kopf gerade vorherrschen im Abstiegskampf, nochmal komplett auf den Kopf stellen. Weil bei mir ist es so die letzten Wochen, so ja, Köln zuckt irgendwie noch so und so alle ein, zwei Wochen ja, passiert da schon noch was, wo man sagt, ja, die könnten noch mal kommen von hinten. Mainz ist im Moment so am Performen, dass ich sage, die werden auf jeden Fall noch irgendwen von vor sich da schlucken und sich auf jeden Fall den direkten Klassenerhalt sichern. Und lass mal am Wochenende Bochum in Wolfsburg gewinnen. Dann schieben die sich nämlich an denen vorbei. Wolfsburg, Trainereffekt im Arsch danach. Und 2 Punkte hinter Bochum, 15. Wenn Mainz auch noch gewinnt, Wolfsburg auf einmal, ich gucke gerade, ja, Tordifferenz nicht mehr entscheiden, weil es sind nur 2 Punkte. Dann ist Wolfsburg nach dem Wochenende auf einmal 16. Trainereffekt verpufft und du hast nur noch 4 Spiele, um das gerade zu biegen.
Ja, ist möglich. Sehe halt nur noch, dass Wolfsburg halt auch noch mal gegen Darmstadt ran darf.
Ja.
Und boah, aber am 34. Spieltag auch gegen Mainz. Geil. Es macht so viel Spaß. Die Bundesliga, obwohl Leverkusen Meister ist, es ist fucking spannend und wird auch, also generell Kickbase macht die Bundesliga eh spannender, aber auch alles, was von 2 bis 18 passiert oder 2 bis 17 passiert, lässt mich richtig Bock haben, vor allem auf Spieltag 34.
Ja, und Janni, ich setze noch einen oben drauf, denn Union verliert am Wochenende natürlich zu Hause gegen die Bayern. Lass Bochum in Wolfsburg gewinnen, lass Mainz am Wochenende in Freiburg gewinnen. Beides 50-50-Spiele so, können wir beide schwer predikten, aber Szenario tritt so ein, dann gehen sowohl Bochum als auch Mainz an Union und Wolfsburg vorbei und auf einmal stecken Union und Wolfsburg am tiefsten da unten drin.
Ey, und Union spielt 32. Spieltag gegen Bochum und 33. gegen Köln. Ey, das ist wie, als hätte jemand so ein Script Inception quasi einfach uns gegeben. Ja, genau.
Ja, es wird sehr, sehr spannend, glaube ich, noch im Abstiegskampf und was wäre so, also möchtest du sagen, was so dein Wunschszenario wäre? Ich glaube, Darmstadt können wir einloggen unten, aber so Platz 16, 17, was wäre dein Wunschszenario?
Also subjektives Wunschszenario?
Ja.
Ja, okay. Subjektives Wunschszenario wäre Darmstadt und Mainz gehen runter und Köln Relegation gegen Düsseldorf.
Boah, krank. Ja, ich muss sagen, also mein Wunschszenario wäre, Mainz hat es einfach verdient und hält sich drin. Köln, einfach geiler Verein, hält sich drin. Und ich halte es jetzt, nachdem wir es uns so gesponnen haben, gerade die letzten 3-4 Minuten hier, halte ich es gar nicht mal mehr für so unrealistisch. Aber mein Wunschszenario wäre Wolfsburg 17. Und dann ist die Frage, ob Union oder Bochum 16. Und eigentlich beides Vereine, denen ich es, also ja, Bochum kann ich jetzt auch nicht mega viel abgewinnen. Eigentlich finde ich Union als Verein an sich sympathischer. Aber Anton hat mir heute Morgen so einen kleinen Floh ins Ohr gesetzt und meinte so, Union langweilt ihn so krass. Und seitdem habe ich so zwei, dreimal ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich muss auch sagen, so Bjelica für mich einen Charakter irgendwie, so, weiß nicht, sehe ich auch nicht viel drin. Union, zwei, drei Jahre auch extrem unterhaltsam gewesen. Auch safe ein geiler Club, keine Frage. Aber diese Saison, also, du wirst Union echt nicht in der Bundesliga vermissen, wenn sie dieses Jahr nicht da gewesen wären, so, weißt du? Deswegen habe ich jetzt gar nicht mal eine kranke Tendenz zwischen Union und Bochum, aber Wunschszenario wäre Wolfsburg 17 und einer von den beiden 16, Mainz und Köln bleiben direkt drin.
Ja, also es ist ja wahrscheinlich auch einer der realistischen, also was ist realistisches Szenario? Realistisches Szenario ist Köln, Bochum, also ab jetzt, so mit der Form, wäre es eigentlich
ja, realistisches
unerwartet, Szenario. Wenn Mainz es nicht packt.
Realistisches Szenario, bleibe ich bei dem, was ich vor zwei, drei Wochen hier gesagt habe. Mainz zu stark, die werden sich da unten rausarbeiten. Köln 17, weil es auch immer noch einfach 5 Punkte auf Platz 15 Rückstand sind. Und damals habe ich gesagt, Bochum 16 wird jetzt sehr, sehr viel von abhängen, glaube ich, was Bochum am Wochenende in Wolfsburg macht. Aber da, und jetzt schlagen wir vielleicht mal die Brücke zurück, muss ich auch noch sagen, sehe ich Wolfsburg einfach durch das Heimspiel und durch die Spielanlage an und für sich schon auch mit einem leichten Vorteil. Und deswegen, wenn Wolfsburg das am Wochenende zieht, dann wird Bochum nicht mehr an Wolfsburg vorbeigehen.
Ja, boah, schade. Also diese Relegation Köln-Düsseldorf wird mir halt als Endverbraucher, die das krasse Entertainment bieten in der Relegation, das wäre halt, da würde ich für nach Köln fahren, in die Stadt einfach nur, nee, würde ich nicht, wahrscheinlich ist mir zu gefährlich. Aber hätte ich Bock drauf, das zu verfolgen am Fernseher.
Ja, safe. Gut, aber dann Wolfsburg siehst du auch so vielleicht mit kleiner Tendenz pro Wolfsburg gegen Bochum zu Hause?
Ja, pro Wolfsburg. Pro Wolfsburg. Ja. Also Bochum auswärts, das ist zu oft schon schief gegangen.
Ja, dann Bayern Union, brauchen wir glaube ich nicht großartig drüber reden. Sehen wir, denke ich, beide klar bei den Bayern. Und dann Bayern. Kommen wir aber zu dem Spiel, wo wir wahrscheinlich sagen am Wochenende 2000 auf Ansage, oder?
Ja, safe, Stuttgart. Auf. Die spielen so geilen Fußball. Es macht so viel Spaß, ey. Wie geil muss es sein, Stuttgart-Fan zu sein.
Ja.
Ich finde fast sogar, das ist mies zu sagen jetzt einen Tag nach der Meisterschaft, aber es ist fast geiler, Stuttgart-Fan zu sein als Leverkusen-Fan. Nicht um allgemein die Fanszene zu beschreiben. Ich glaube einfach, dass... So
vom Weg der letzten Jahre.
Ja. Genau, der Weg ist noch geiler, glaube ich, als Stuttgart-Fan momentan, sich die Spiele reinzuziehen. Und ja, vor allem also dieses Stadion, Digga. Das wäre auch maschinenraumfähig mäßig gewesen, die Ingenieure des neuen Stadions.
Ja, aber es gibt wirklich...
Des neuen Stadions, nichts, des Neubaus.
Es gibt nichts Geileres im Moment, wenn man aus Fansicht oder wenn man das Fansein betrachtet, gibt es nichts Geileres, als Stuttgart-Fan zu sein diese Saison. Safe, hundertprozentig.
Ja. Stand aber jetzt, es gibt aber noch andere Vereine, die
könnten Pokalsieger werden.
Genau, und dann hast du nämlich auf einmal, dann willst du auf einmal, dann noch geiler bei Stuttgart lauter auf Fanfreundschaft, dann ist egal, welche Seite, weil du gönnst.
Ey, 34. Spieltag fällt in der Bundesliga und in der zweiten auf einen Matchday wahrscheinlich, ne? Also aufs selbe Wochenende, oder?
Matchday? Ja, genau. Samstag, Erstliga, Sonntag, Zweitliga.
Ja, und zweite ist Sonntag, ja, genau. So, nur um mich da nochmal rückzuversichern, bevor ich jetzt Quatsch erzähle. Aber wie krank wäre es, wenn letzter Spieltag Stuttgart safe Platz 2 gegen Bayern, hat Lautern Heimspiel am letzten Spieltag?
Ja, gegen Braunschweig.
Alter, Stuttgart safe Star, Lautern Klassenerhalt am letzten Spieltag gegen Braunschweig zu Hause. Und dann, ganz wildes Szenario, Lautern holt auch noch den Pokal. Also, dann müssen doch Lauterer und Stuttgarter, wenn du sagst, da gibt es sogar eine vernünftige Fanfreundschaft zwischen den beiden, dann muss es da ja komplett krachen danach, oder?
Ja. Ich veranstalte dann ein Fanfest.
Boah, Junge. Ja, nee, das haben zu viele Leute jetzt gehört, als dass du es nicht tun könntest, ne?
Okay, ja, okay. Wenn das Szenario, das ist einer der es ist schon sehr unreal. Ich muss mir auch oft genug einreden, dass ich nicht enttäuscht sein darf, wenn wir verlieren in Berlin. Das wird mir sehr schwer fallen, aber eigentlich darf ich nicht enttäuscht sein. Hauptsache, wir fahren nach Berlin.
Musst du dir so als Wandtattoo an die Decke ballern, so jeden Morgen, wenn du aufwachst, musst du es lesen direkt einmal.
So, die Reise ist das Ziel.
Die Reise ist das Ziel. Ja, aber dann auch so zwei Herzen irgendwie daneben gemalt, ne? So wie ein Wandtattoo halt auszusehen hat.
Dortmund-Leverkusen.
Ja, Dortmund-Leverkusen. Also für mich auch ganz klar pro Leverkusen. Ich muss halt sagen, so im Roundup, das ist jetzt auch ja das letzte Spiel, was wir zum kommenden Wochenende besprechen, wenn ich jetzt einfach sage Championship-Lineup, so mein Rezept ist immer, dass ich sage, ich habe drei Teams, wo ich Dreierblöcke versuche zu stellen, wenn es budgettechnisch aufgeht, und dann habe ich noch so zwei Matchups oder so, wo ich gucke, okay, welches Budget, welchen Spieler kriege ich da noch reingefummelt. Und ich muss sagen, am Wochenende gehe ich auf Stuttgart All-In, Bayern All-In, Köln All-In. Und dadurch, dass die Kölner sehr günstig sein werden, Bayern und Stuttgarter aber sehr teuer sein werden, ist dann halt die Frage, so welche Leverkusener kann man am Wochenende riskieren, welche haben am Donnerstag vielleicht nicht zu viele Minuten gespielt, wie intensiv war das Spiel gegen West Ham, weil das wird auch nochmal sehr tough, glaube ich. Und Leverkusen wird es, glaube ich, viele treffen am Wochenende, die in den anderen Spielen sehr geile Punkte sammeln und bei Leverkusen auf die Falschen gegambelt haben und damit Jokern, die halt entweder gar nicht spielen oder zu wenig Punkte von der Bank machen, gehen.
Ja, ist ein guter Punkt, aber ich sehe auch, dass wir in der Lage sind, inzwischen die Leverkusen-Startelf ganz geil zu predikten. Also zum einen haben wir so ein bisschen Insiderwissen ab und zu mal, wenn es gerade passt. Klar, nach Donnerstag vielleicht auch schwer, da Freitag schon die Infos zu bekommen. Und ich glaube, man sieht auch so ein bisschen so ein gewisses Pattern. So, okay, wir wissen, wenn jetzt ein Kapier, ein Kusunu nicht gestartet haben am Donnerstag, letzte Woche, waren wir relativ sicher, ja gut, die zwei werden starten. So. Und also ich glaube schon, gewisse Positionen sind da absehbar, genauso wie diese schick Boniface-Rotation. So kann man gut vorstellen, wenn Boniface am Freitag, am Donnerstagabend zockt, seine 80 Minuten, 70 Minuten, dann ist vielleicht Schick wieder dran am Wochenende gegen Dortmund. Und aber ich gebe dir recht, Bench, weil es ist gefährlich. So, natürlich kann es da natürlich auch nach hinten losgehen. So ein Grimaldo hättest du ja auch nicht erwartet auf der Bank am Wochenende.
Ja, ja. Ja, ich finde halt immer nur bei den internationalen Spielen ist es so. Also die beste Situation, um die Rotation vorherzusehen, ist eigentlich immer nach dem Hinspiel. Weil dann weißt du, okay, es folgt nochmal eine englische Woche. Dann weißt du, okay, am Wochenende, wenn dann die Rotation kommt, dann wird es in der Euroleague wieder so aussehen und so weiter und so fort. Aber nach dem zweiten Euroleague-Spiel ist ja jetzt auch der Fall wieder, dass danach erstmal normaler Liga-Alltag, eine Woche Pause ist und so. Das heißt, wenn Donnerstag irgendwie Spieler XY gegen West Ham liefert, der jetzt vielleicht am Wochenende draußen saß, so jetzt einfach mal blöd gesagt, einen Frimpong, liefert den Decider dann am Wochenende oder unter der Woche gegen West Ham, wenn es davor sogar nochmal eng wird, dann ist halt für mich schwer abzusehen, ob Frimpong dann am Wochenende einfach den Schwung mitnehmen soll oder ob dann am Wochenende trotzdem den Teller wieder darf. Weil eigentlich könnte Frimpong am Wochenende spielen, Woche in Ruhe trainieren, braucht keine Belastungssteuerung. So. Deswegen, ich finde es ein bisschen schwerer, aber ja, du hast schon recht, so eine gewisse Rotation ist auch bei Leverkusen absehbar. Und Leverkusener gegen Dortmund natürlich auch geile Upside. Trotzdem würde ich dann, glaube ich, so ein bisschen mehr mit der Sicherheit bei den Kölnern, bei Stuttgart und wahrscheinlich bei Bayern aufgrund des Mangels an Alternativen gehen und bei Leverkusen halt so die ein, zwei Spieler, die du budgettechnisch noch reinkriegst, stellen.
Aber ich freue mich auch generell schon wieder, die Rotation bei Bayern, Leverkusen, bei allen, Dortmund ist ja auch wieder gegen Atletico am Machen unter der Woche, einfach die Rotation zu diskutieren, weil das ist ja auch so, das gibt mir... Ich liebe das, weil es gibt kein richtig oder falsch. Also klar, im Endeffekt gibt es schon richtig und falsch, aber es gibt so viele Meinungen und so viele Gründe, die auch richtig sein könnten, warum das und das passiert. Ja. Also ich freue mich jetzt schon wieder auf die PK am Freitag mit dir, Bench.
Ja, wird auf jeden Fall wieder eine spannende Geschichte. Werden wir wieder genug zu quatschen haben. Und genug zu quatschen darfst du jetzt auch haben in deiner Solo-Show, dem Einkaufswagen.
Jannis Einkaufswagen.
Powered by Subway. So viele Wörter brauche ich eigentlich gar nicht. Ich brauche Spielernamen und Marktwerte. Und meine Einkaufswagen-Elf beginnt mit Renault in der Kiste. 8,9 Millionen. Die Bayern sind ja eigentlich immer das Geilste für einen Keeper. Und die kommt. Deswegen Renault für mich 8,9 Millionen. Und auch schaut euch mal seine Punkte zuletzt an. So, Unions Prunkstück ist die Defensive. Die müssen versuchen, hinten wieder die Null zu halten. Und Renault wird so oder so viel zu tun bekommen. Und wenn er mal die Null hält, ist es für mich so direkt sogar so ein 180er, 190er Kandidat. Deswegen Renault für 9 Millionen. Dann zwei Darmstädter, Bench, und den einen wirst du feiern. Und also erstmal denken jetzt alle, Digga, warum Darmstädter? Ja, einfach aufgrund des Marktwerts. Magliza, 500k-Spieler, Clara, 900k-Spieler. Für mich zwei ganz klare Kaufempfehlungen, wenn man einen Lückenfüller braucht. Sonst nicht. Es ist nicht so, dass die auf einmal einen 80er, 90er-Schnitt hinlegen werden. Die werden da vielleicht einen 60er, 70er Schnitt hinlegen, was völlig in Ordnung ist auch für diesen Marktwert. Und diese Upside, also Magliza kann nur noch steigen. Für mich der Zeitpunkt nicht optimal, denn ja, brauchst du jetzt noch diese 500k, brauchst du noch die Millionen, die du mit dem vielleicht machst? Pff, weiß ich nicht. Aber wenn du Lückenfüller hast, benötigst, dann eventuell klarer Magliza. Lukeba, 11,6 Millionen und ist für mich gerade, wenn man sieht, die Diskrepanz zu den Marktwerten der anderen Leipziger, ist das ein krasser Schnapper noch. 11,6 Millionen. Dann, ich spiele übrigens in einem 3-6-1, 6 Mittelfeldspieler, aufgepasst. Meier 5,4 Millionen. Genug diskutiert heute. Chico Höfler 5,2 Millionen und der punktet immer solide. Also was du bei dem Clara Magdezer nicht bekommst, den 90er-Schnitt, den kann Chico Höfler dir mit diesem Restprogramm liefern die Saison über. Andras Schäfer 1,3 Millionen, nur, also nicht gegen die Bayern aufstellen, nee. Aber wenn Union Spiele hat, ich habe es angesprochen vorhin, Köln, Bochum und Schäfer momentan formstärkster fast, gemeinsam mit Aaronson, 900k, nächste Kaufempfehlung, könnten gerade für diese Spieltage 32, 33 enorme Punkter sein, wenn man Matchday-bezogen oder Match-abbezogen aufstellt. Teller 10,7 Millionen, Pavlovic 19,8 und Leveling, habe ich letzte Woche auch schon drin gehabt, ich will nochmal drauf, Leute, der, auch wenn du die siehst, also Pavlovic, Teller, Leveling sind für mich alles drei Spieler, die so viel günstiger sind, als sie sein sollten, wenn man sieht, was die Mitspieler wert sind. Deswegen klare Kaufempfehlung. Boah, und da sind die letzten Wörter. Ich kann nicht mehr, Mensch. Meinka, Weiser habe ich auch noch als Honorable Mentions mit drin, weil ich finde, ein 95er-Schnitt, den die beide hinlegen, für den Preis, den die momentan haben, knapp über 10 Millionen, 11 Millionen, 12 Millionen und sowas, Alter, das ist echt, das ist übersehenes Potenzial gewesen die letzten Wochen und Monate. Und klar, bei Weiser spielte die Verletzung wahrscheinlich auch mit dem Marktwert mit rein, aber bei Meinka, Below the Radar und Heidenheim nicht Trust.
Ja, ich finde, also ich gehe es mit, habe nichts gegen einzuwenden. Bei Teller, Pavlovic, Leveling, das ist für mich so eine Kombination. Vielleicht lässt man auch Pavlovic raus und sagt nur Teller für 11 knapp Marktwert, Leveling für 9. Daraus kann man ein Szenario spinnen, was ziemlich gut beschreibt, was wir heute hier irgendwie rüberbringen wollten. Und zwar dieses so, so jetzt ist die Zeit, wenn ihr irgendwie noch auf Platz 3 wie ich jagen müsst, da mit ein paar hundert Punkten Rückstand. So, dann gibst du jetzt halt einfach mal einen Emre Can ab, wo du sagst, ja gut, der holt dir halt jeden Spieltag irgendwie die 90, 95, aber so richtig geil ist es auch nicht. Oder du gibst mal den, keine Ahnung, den 20-Millionen-Spieler, der dir einen knappen 100er-Schnitt spielt, ab. Gibst du vielleicht mal ab, riskierst Teller, Leveling, die beide, also Leveling ist jetzt nicht der, der dir da mit Doppelpack einen 300er liefert, aber für den Marktwert mit der Upside als Offensivspieler in den beiden Teams, Leverkusen und Stuttgart, sind Teller und Leveling wahrscheinlich die zwei, die im Moment die Paradebeispiele sind für jetzt Risiko gehen, jetzt deine soliden Punkte abgeben, solche holen. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Es hätte wahrscheinlich aber auch nicht mit einem sicheren 90er-Schnitt funktioniert. Wenn es funktioniert und Teller und Leveling die nächsten Wochen so weitermachen und die Spielzeiten bekommen, die man da oder auf die man da spekuliert, dann können das halt die Jungs sein, die euch im Endspurt dann vielleicht noch den entscheidenden Platz, die entscheidenden Punkte saven.
Bench, ladies and gentlemen. Geile Speech.
Dankeschön.
Fertig. Podcast fertig. Hinweis noch auf Challenges. Wir haben die Matchday-Challenge, die tatsächlich ohne Spieler, kann man auch diskutieren, im besten Fußballeralter stattfindet. Die Kombi ist U20-U30. Finde ich geil. Bin gespannt.
Sehr geil.
Erstaunlich, wie viele Spieler wegfallen. Du hast echt gar nicht so viele Spieler zur Auswahl, aber du kannst natürlich trotzdem 200 Euro gewinnen mit deiner Startelf. Und des Weiteren haben wir eine Challenge in der Frauen-Bundesliga am Start. Zu gewinnen, unterschriebenes, getragenes Heimtrikot mit Hosen und Stutzen von Verena Wieder. Alle, die sich auskennen, wo zockt Verena Wieder? Richtig, Bayer 04 Leverkusen. Platz 2 der Challenge, unterschriebenes Autogrammkarten-Set der kompletten Mannschaft. Und Platz 3, ein Jahr Kickbase-Member-Abo. Das Ganze könnt ihr gewinnen, der Bayer 04 Leverkusen Challenge. Kommt rein, Link in den Shownotes und sahnt ordentlich ab. Und außerdem findet diese Woche zum ersten Mal eine Zweitliga-Challenge statt. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr klar in der Kickbase-App. Dann ab morgen wird die Challenge sehr wahrscheinlich live gehen. Aber auch im Kickbase-Podcast morgen mit Tusche und mir. Wir werden darüber sprechen, denn die Challenge heißt Janni vs. Tusche. Tusche vs. Janni. Der Kollege wird platt gemacht. Jetzt wird's. Jetzt wird's ja. Zeit für Wirtz. Denn Wirtz ist MVP.
In einer Halbzeit. Was man auch, also worüber wir hier auch noch nicht richtig gesprochen haben. Was
haben wir schon
auch,
mal gehabt?
Ich weiß es nicht. Aber Mann. Es ist, also gab es bestimmt schon mal irgendwie, haben wir jetzt natürlich nicht auf dem Schirm, aber da dachte ich mir auch gestern wirklich bei dem zweiten Tor spätestens von ihm, dachte ich mir so, Junge, also wenn der jetzt wirklich noch MVP wird, das ist halt eigentlich genau das Ende, wie du es in einer Geschichte schreiben würdest, wenn du die Saison von Leverkusen dir da ausgedacht hättest, ne?
Ja, und das, die Ironie ist, der MVP-Tipper ist Bayern-Fan. Aber das Kranke ist, der hat genau 381 Punkte getippt.
Ja, strong.
Das ist schon strong. Das ist schon wild. Also den Erik wollen wir uns mal anhören. Bench, danke für deine Teilnahme heute. Und wir hören und sehen uns wieder. Also wir hören uns nächste Woche Montag wieder, aber sehen uns natürlich auch auf Twitch. Kickbase Mittagspause Mittwoch. Dann am Freitag haben wir die Kickbase PK, wo wir fett über Rotation diskutieren können. Habe ich Bock drauf.
So sieht's aus. Man merkt, glaube ich, dass wir hier jetzt auf der letzten
Alter, Runde ich kann laufen. Auch keine Wörter mal rausbringen. Alter. Also sollte Kickbase Kickoff heute nicht kommen, Leute, ihr wisst, ich habe es einfach körperlich nicht hinbekommen.
Props an Erik, Props an Bayer Leverkusen. Viel Spaß mit der Memo und dann bis nächste Woche.
Hallo liebe Kickbase-Community, ich freue mich natürlich über den richtigen Tipp, den hatte ich schon ganz aus dem Kopf vergessen und hatte mich erst als Besitzer von Wirtz so ein bisschen kurz aufgeregt, dass ihm die zu Null Punkte als Angreifer gut geschrieben wurden und nicht als Mittelfeldspieler, aber jetzt freue ich mich umso mehr, 381 Punkte, MVP, Leverkusen ist Meister, ich denke Leverkusen hat sich das die Saison einfach verdient, weil die einen geilen Fußball gespielt haben, ich selbst bin Bayern-Fan, aber auch da Gratulation an Leverkusen. Ein ganz großes Dankeschön an das Team von Kickbase. Ihr macht super Arbeit. Es macht einfach jede Woche Spaß, die Punkte zu verfolgen und macht einfach weiter so. Zuletzt möchte ich noch ganz liebe Grüße an aus Harzu bestellen. Danke!
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.